Herzlich willkommen zu NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Mein Name ist Markus Reuter und ich bin hier mit Chris Köver im Studio und wir haben heute einen Gast, den Martin Kaul. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen. Hallo.
Hallo.
Ja, Martin Kaul ist Reporter bei der Taz oder Journalist bei der Taz. Was bist du denn da eigentlich?
Ich bin der Reporter, ganz genau.
Du hast ja früher mit den Bewegungsjournalisten dort gemacht. Machst du das noch? Also über soziale Bewegungen geschrieben?
Genau, ich habe viele Jahre lang war ich Redakteur für soziale Bewegung und außerparlamentarische Politik, also im Prinzip Politikredakteur nur ohne Bundestag und Parlament und so, und habe viel berichtet über Dinge, die auf der Straße passiert sind, 1. Mai, Castor, Proteste, zivilen Ungehorsam und so, war also eher viel draußen unterwegs und habe jetzt seit, ich glaube 2017, habe ich eine sehr schöne Stelle, die mich mir ein bisschen ermöglicht, ein bisschen offener und auch thematisch zu gucken, und bin Reporter und kann also zwar auch noch, sage ich mal, größere Bewegungsthemen, wenn ich möchte, machen, aber im Kern beschäftigen wir uns viel jetzt auch im Moment mit einigen investigativen Geschichten. Und ich habe so ein kleines Faible per Zufall dafür gefunden, mit der Handykamera durch die Gegend zu rennen und so Livestream, ja, Reportagen ist vielleicht übertrieben, aber Livestream-Reports zu machen. Das sind so die Dinge, die ich da so mache.
Ja, zu den Livestream-Geschichten ganz interessant, weil ich glaube, es muss gleich sagen, ob es richtig ist, aber war das erste Mal, dass du gelivestreamt hast, war aus Budapest von Keleti-Bahnhof, oder?
Nee, das ging eher über Twitter. Das war noch keine Livestreamerei.
Das war der Vorlauf quasi. Da hast du live getwittert von dort.
Genau, genau. Also vielleicht, man kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an eine App namens Bambusa, die es mal gegeben hat.
Das war so eine Streaming-App.
Und wir haben bei der Taz ja sehr viel mit Live-Tickern gearbeitet. Das heißt, weil wir, nicht nur ich, sondern ja auch andere, viel bei so Demonstrationsgeschehen unterwegs waren, haben sich Leute bei uns immer dafür interessiert oder haben Leute über uns auch live erfahren, was los ist, ne? Und das ist im Prinzip im HTML-Code ganz einfach und standardisiert gewesen, ist es teilweise auch immer noch. 19.17 Uhr, Dingsbums passiert da, 19.19 Uhr. Und wir haben dann einfach versucht, mit größerem Aufwand und vielen Leuten vor Ort und in der Redaktion relativ aktuelle Protestereignisse, wenn sie eine, sag ich mal, Großlagen waren, abzubilden, und hatten deswegen auch schon früh das Interesse damals für Bambusa gehabt, weil wir dachten, das ist doch im Prinzip ein ganz interessantes Format, um das ja zu verdirekten, ne? Und das ist aber schon wieder Jahre her. Ich glaube, die App ist dann auch, das hat sich irgendwie erledigt, und damals gab es Probleme auch immer mit dem Netz und so, und irgendwie wurde das dann nichts, und dann entstand, und dann war ich tatsächlich in Keleti damals im August 2015. Das war ja dann diese Phase, wo es dann diesen March of Hope gab und dann auch die große Welle von Geflüchteten, die dann nach Deutschland gekommen sind. Und da habe ich aber nicht live gestreamt, sondern per Twitter berichtet, und da habe ich zum ersten Mal gesehen, welches Potenzial Twitter für die Berichterstattung hat, weil das einfach sehr groß und internationales Publikum erreicht hat, die jetzt nicht Taz-Leserinnen, Taz-Leser sind, aber wo wir im Prinzip, sage ich mal, klassischen Reportage oder Taz auch Journalismus auf Twitter-Format bieten konnten, weil es einfach dokumentarisch aktuell und relevant war. Und das war also in dem Sinne eine erste große Live-Erfahrung jenseits des klassischen Tickers, ne?
Und wann war dann, weil du meinst gerade eigentlich per Zufall, dass du dann zum Livestream gekommen bist, was war die
das
erste
Livestream?
Das war beim
G20. Tatsächlich war es tatsächlich ein Zufall. Es gab an einem der ersten Abende das hedonistische Massenkornern, oder wie hieß das nochmal da in Hamburg, ne?
Ja, das war eine Aktionsform, war das Kornern. Das ist eigentlich quasi an der Ecke rumhängen, unangemeldet. Und dabei irgendwie die Aufmerksamkeit der Ordnungsmacht auf sich ziehen. Und so ein bisschen da tanzen und trinken, oder? Also
genau, eigentlich, ja. Genau, die Leute standen so in der Gegend rum und hatten Bierchen auf der Hand, ne? Und das war, ich war für eine Woche in Hamburg, das war auch klar, und das war jetzt ja im Prinzip in Anführungsstrichen der erste Einsatzabend, und es war auch klar, hier passiert jetzt erstmal nicht so viel, aber es ist schon mal interessant zu gucken, wie sich das so angeht. Und dann sagt ein Kollege von mir, Malte Kreuzfeld, hier, guck mal, Periscope, irgendwie sprachen wir über Periscope, er hatte das mal versucht und so, und weil, ich sag mal, tatsächlich eher so, weil jetzt ich es mal ausprobieren wollte, hatte ich dann damit einfach mal so vor mich hin angefangen. Und hatte da plötzlich 1.000-2.000 Zuschauer, obwohl quasi nichts passierte. Ne? Und dann dachte ich, gut.
Beim Cornern, also du hast quasi vom Cornern live gestreamt.
Genau, genau. Ich fand das ganz interessant. Ich meine, jetzt kann man auch sagen, 1.000-2.000 Zuschauer sind jetzt nicht 1-2 Millionen wie bei der ARD oder so, aber sind Leute, die sich jetzt schon dafür interessieren, was da los ist und mit denen man vor allem interagieren kann. Ne? Das heißt also, keine Ahnung, also es fing auch tatsächlich ganz dämlich an. Die sagten immer, hier, arretier mal deine Kamera, dazu muss man hochhüpfen. Und dann hüpfte ich immer so hoch und runter, weil ich dachte, ich müsste jetzt meine Kamera arretieren. Und dann schrieben sie, hahaha, reingefallen. Also haben mich auch so ziemlich verarscht. Aber dadurch kriegte man natürlich irgendwie so auch Spaß miteinander. Okay, der Punkt geht an euch, so Leute, jetzt und so. Ne? Also das heißt, wir lernten quasi schon so im Crowd-Format miteinander das Format zu bedienen. Und die, die dann zugeschaut haben, konnten jetzt auch zuschauen, wie ich das jetzt verpeile oder lerne oder nicht kann oder doch kann. Und dadurch hatte man aber gleich so eine Ebene von, jetzt gehen wir zusammen hier durch die Stadt und Straße. Und es gab dann eine Szene, die auch einfach, also wo sich mir sofort erschlossen hat, was das der Vorteil dieses Formats ist. Das war so eine Wasserwerfer-Szene. Und zwar, ich weiß nicht, im Prinzip passierte da jetzt an dem Abend erstmal nichts. Es standen halt tausende Leute da in der Gegend rum und ein paar von denen, also ein paar hundert Leute, standen auf einer Straße und die anderen standen im Park. Und angesichts dieser ganzen Randale-Androhung, die es vorher gegeben hatte, war das im Prinzip Pillepalle. Also außer, dass da Leute quasi die Ordnungswidrigkeit begangen hatten, da auf einer Straße rumzustehen, war da einfach Party, da gab es Musik und alles. Und dann kamen plötzlich irgendwann so viele Polizeieinheiten mit Wasserwerfern vorgefahren. Und jetzt konnte also im Prinzip jeder erstmal mitverfolgen, wie sich zu Beginn dieser G20-Tage, von denen wir ja wissen, wie sie dann ausgegangen sind, also wie sich das zu Beginn entwickelt hat, ne? Also wer zuerst wo aufgefahren ist. Dann gab es eine interessante Szene mit dem Wasserwerfer. Der Wasserwerfer kam dann auch zum Einsatz. Also der Wasserwerfer fuhr immer hin und her und her und hin, obwohl es gar keine Randale, es gab gar keinen Grund, einen Wasserwerfer da zu platzieren aus meiner Sicht. Und dann ließen sich auch die Leute, die ersten besoffenen Männer da auch so provozieren und hier scheiß Bullen und riefen solche Sachen. Aber im Wesentlichen passierte gar nichts. Also dann gab es die Durchsage so, macht euch mal vom Acker, geht mal woanders hin. Dann gingen die sozusagen, die wollten immer, dass die auf die Wiese gehen und nicht auf der Straße stehen. Und dann kam der Wasserwerfer zum Einsatz. Und das Interessante am Wasserwerfer-Einsatz ist, was aber viele nicht wissen, ist, es wirkt immer brachial und es hat immer so einen Nachrichtenwert, Wasserwerfer im Einsatz. Aber man kann den natürlich ganz unterschiedlich einsetzen. Entweder ohne das Wasser spritzt oder das Wasser sprenkelt so ein bisschen oben durch die Gegend oder Sprühregen oder knallt direkt auf den Körper. Also es gibt unterschiedliche Arten, Wasserwerfer einzusetzen. Und die haben sozusagen nur Sprühregen gemacht. Und es wurde auch keiner nass, weil die Leute alle schon zur Seite gegangen waren. Das heißt, die einzigen, die nass wurden, waren die Polizisten, die vor dem Wasserwerfer hergingen und den Wasserwerfer absicherten. Und man sah die Fotografen, die alle, also eine Traube von 20, 30 Fotografen, die sozusagen vor dem Wasserwerfer standen und jetzt im dunklen, illuminierten Abendlicht das Foto hatten. Wasserwerfer, also es war mit Sicherheit ein tolles Foto, weil es war dunkel, es gab Wasserwerfer, so. Also in dem Moment, und ich stand so an der Seite und hatte sozusagen beides im Bild, ja, also den Wasserwerfer, die Polizei, die Fotografen, und in dem Moment ergab sich mir die Sinnhaftigkeit dieses Formats, weil du den Kontext jetzt liefern konntest, was ist hier eigentlich wirklich los. Also der Nachrichtenwert ist, morgen steht in der Zeitung erste Wasserwerfer im Einsatz und man sieht die brachialen Bilder, aber der Kontext war eigentlich Pillepalle, ja. Und und das fand ich einfach interessant, um mehr Kontext, als wir es gewöhnlich liefern können, zu liefern mit dem Live-Format.
Aber das Beispiel, finde ich, ist, das du jetzt gerade bringst, ist ja ganz interessant. Der andere Klassiker ist ja davon, irgendwo brennt halt, weiß ich nicht, eine winzige Gemüsekiste, aber durch diese Flamme hindurch wird dann irgendwie das Foto aufgenommen und es sieht halt aus, als wäre da Riesenfeuer, oder halt, es brennt halt eine relativ kleine Barrikade, sieht aber aus, irgendwie am nächsten Tag rufen die Eltern an, oh Gott, geht's euch gut, irgendwie, das sah ja schrecklich aus im Fernsehen. Ja, ja, ja. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja im Grunde auch die Bilder, also sagen, dass Medien dort sind und vor Ort sind und die Bilder machen und selbst mit Kameras dastehen, das ist ja im Grunde nicht neu. Ist das der Mehrwert oder das, was sagen, durch dieses Livestreaming, durch dieses Spontane in dem Moment auch geht, dass du halt eigentlich dann eben genau diesen Schritt zurücktrittst? Das könnte ja im Grunde jedes ARD-Kamerateam, wenn es diese Entscheidung treffen würde, ja genauso machen, einfach zurücktreten und das in der Breite auch zeigen. Und funktioniert das nicht, weil das alles schon viel zu formatiert ist? ist?
Das ist eine gute Frage eigentlich, weil natürlich liegt das jetzt nicht am Handy-Livestream, sondern vielleicht auch ein bisschen an der Position und Haltung, die man dann einnimmt oder an der Perspektive. Aber du kannst natürlich durch die Beständigkeit einfach erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden auf Sendung sein zu können, auch diese Perspektiven viel permanenter verändern. Also ganz in kurzer Zeit unterschiedliche Perspektiven einnehmen, da ranzugehen und das Bild zu erzeugen, was du morgen erst sehen wirst, das ästhetische Bild, ja, ist auch schöner als, es gibt selten Bilder aus der Totale von solchen Ereignissen, weil das ästhetisch irgendwie nicht so schön ist. Und dann aber auch den Abstand sofort wieder einzunehmen, ne? Und auch in einem 2-3 Minuten für die Tagesschau ist das natürlich schwierig. Ja? Also da konzentrierst du dich natürlich auf die wenigen Ereignisbilder, denke ich. Also das hat, ich glaube, es hat so eine gewisse Logik, dass diese bestimmte Form von Abstand dann nicht eingenommen wird und es entspricht natürlich auch nicht der Nachrichtenlogik, eine Nachricht, die du platzierst, sofort zu relativieren. Ne? Und das ist dann daran, finde ich, interessant. Also zum Beispiel war dann, also ich bin dann quasi die Woche beim G20 drauf hängen geblieben und wir haben dann auch entschieden, ich schreibe nichts, nicht viel, sondern ich bleibe einfach dabei und mache das. Und dann haben wir schon auch Wert darauf gelegt, was weiß ich, einfach mal mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren live. Ja, guck mal, wie sieht das hier aus? Wo ist was los? Wo ist abgesperrte Zone? Wo ist nichts? Oder auch im Schanzenviertel zu sein, da wo Bambule ist, aber dann von dort aus auch zu Fuß zu gehen in die nächstgelegene ruhige Straße und dann zu zeigen, okay, von hier bis da dauert 7 Minuten, da ist viel, hier ist nichts, um so einfach Räumlichkeiten zu begreifen. Ne?
Und das war schon eine redaktionelle Entscheidung auch der Taz zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt hier Livestreaming, ist jetzt unser redaktionelles Angebot?
Ja, redaktionell oder? Ist jetzt immer ein großes Wort. Also wir haben ja gesehen, dass das viele interessiert hat und dann war das irgendwie naheliegend, da jetzt erstmal so mit weiterzumachen und das hat jetzt keinen gestört und da sind wir ja dann zum Glück bei der Taz auch nett und flexibel miteinander. Und es war im Nachhinein gut, ne? Weil wir so im Prinzip per Zufall so ein Feld für uns erschlossen haben, was Sinn macht und wo wir extrem gutes Feedback von unseren Leuten kriegen, ich sag mal, im Prinzip hat Periscope, ist ja jetzt auch erstmal quasi eine böse Konzern-App und hat nichts mit Taz zu tun, ist jetzt auch nicht besonders alternativ und nichts. Aber ich sag mal, trotzdem erkennt man darauf dann unseren Journalismus in Anführungsstrichen. Und was ich dann eben ganz witzig finde, ist, dass man durchaus sagen kann, oder das sage ich auch immer hier, Leute, wir sind ja hier nicht irgendwie umsonst unterwegs, sondern hier hintersteckt auch eine Redaktion, hinterstehen Entscheidungen, hinterstecken irgendwie Gelder, die bezahlt werden müssen. Wir freuen uns, wenn ihr das unterstützt. Dafür gibt es tatsächlich, da könnt ihr solidarisch sein und nett, ne, und könnt 1.000 Euro jeden Monat überweisen oder 2 Euro. Und das machen auch Leute bis dahin, dass ich Leute auch auf die Möglichkeit Hinweise, Genossin zu werden in der Genossenschaft oder Genosse oder ein Print-Abo zu bestellen. Und tatsächlich sehen wir, dass diese Empfehlungen sich umsetzen lassen. Also wenn wir das sagen, dann gibt es hinterher manchmal oder auch meistens eigentlich eine Rückfrage, dass Leute dann sogar zu unserem Print-Abo greifen, was ich irgendwie ganz nett finde.
Also das heißt eigentlich auch eine im Rahmen einer größeren Online-Strategie bei der Taz auch, nutzt ihr das bewusst auch als eine Art von Marketing-Instrument, um vielleicht nochmal andere Leute zu erreichen, als die ihr sonst erreichen würdet auf euren anderen Kanälen?
Also ich würde immer sagen, ich mache ja kein Marketing, sondern ich mache einfach Journalismus und wenn der Leute davon überzeugt, unsere Idee von Journalismus zu unterstützen, dann ja. Ne? Ich bin jetzt nicht, ja, genau, aber
das ist ja schon, also wenn dieser Trend zum Streaming und zwischendrin ist ja schon ein bisschen länger da, aber ich merke es jetzt, also die Taz ist, glaube ich, die einzige Zeitung, die das so richtig jetzt von anderen Medien, okay, RT macht das noch, das ist natürlich jetzt eher so die.
Pascale Müller vom BuzzFeed hat das auch ab und zu gemacht.
Genau, sonst kannte ich es eher aus aktivistischen Kreisen und so, aber es ist schon spannend. Also ich finde jetzt zum Beispiel letzte Woche die Demonstration in Köln von den YouTubern, ne, gegen Uploadfilter. Also da war nur ein Journalist da, der war von heise.de und ich habe mir das in Streams angeschaut und ich kann trotzdem am Ende einen Artikel schreiben, der die Stimmung der Demo wiedergibt. Ne? Das ist zwar weißt du, nicht direkt vor Ort, aber ich sehe, was skandiert wird, man sieht die Schilder, man kann abschätzen, wie viele Leute das ungefähr sind. Ich fand das schon spannend, dass man sich so über diese Livestreams eigentlich in sozialen Protesten auf der ganzen Welt mit einklinken kann. In Hongkong oder da war das auch viele Streams und man kann auf einmal sehen, okay, ah, so sehen Demonstrationen woanders aus und so agiert Polizei in Hongkong und dann kannst du klack, geht's weiter so und bist in Tunesien. Also ich fand das schon.
Ja, das macht auch einfach Bock. Ne? Also mein Lieblingsstream ist ein Safari-Stream. Das ist irgendwie Wild-Safari-Dingsbums. und da sieht man, also morgens so, wenn ich irgendwie noch meinen ersten Kaffee irgendwie trinke, dann gehe ich manchmal mit auf Safari. Da siehst du, da gibt es so professionalisierte Safari-Leute, die irgendwo in der Savanne, sonst wo auf der Welt, keine Ahnung, die fahren halt immer sowieso jeden Tag ihre normale Route ab und gucken, wie es den Löwen und Tigern und Elefanten und Giraffen und so geht und sind da eh und dann filmen die das, ne? Und dann machst du Sonnenaufgang mit den Giraffen und was ist mit den Löwen los und da sind die und das ist schon einfach cool, weil du und dann zwitschst du wieder und fährst mit irgendjemandem durch Norwegen da einfach nur am Sonnenuntergang entlang und irgendjemand spielt Gitarre. Also ich finde, das ist auch einfach eine Welt, die sich zu entdecken lohnt, weil sie diese vielen Gleichzeitigkeiten, die wir gerade alle so haben, halt auch so, naja, aber ich schweife ab. Aber ich empfehle allen Safari-Livestreams.
Gab es auch Leute, die gesagt haben, so, oh, pfuh, das ist doch nicht mehr Journalismus?
Nee, eigentlich nicht. Also witzigerweise, es hat mich eher gewundert, weil die Form ist ja sehr roh. Ja, da ist ja nichts irgendwie jetzt besonders ästhetisch oder so. Und gut, ich achte halt schon auch drauf, dass ich jetzt nicht, also dass ich das journalistisch nutze. Ne? Das ist ja auch eine Frage, wie man das dann nutzt. Also man kann da ja auch Parole reinrufen, das ist jetzt nicht meins, sondern versucht, das Dinge einzuordnen, Kontext zu geben und so. Und da gab es eigentlich eher positives Feedback. Interessanterweise auch von anderen bis hin, dass irgendwie man hörte aus der Weltredaktion oder bei Springer, warum machen wir sowas nicht und so. Also dass es da schon auch Interesse an dem Format erstmal gab. Und wir haben das jetzt eben auch so ein bisschen ausgetestet und an verschiedenen Stellen versucht irgendwie uns zu fragen, wie reproduzierbar ist das eigentlich? War das jetzt eine einmalige Geschichte? Und meine Kollegin Annette Selle macht das ja jetzt auch relativ häufig. Das heißt, die war im Hambacher Forst, macht das jetzt auch auf einer regelmäßigen Basis für uns und war im Hambacher Forst viel unterwegs und hat sich da auch innerhalb von wenigen Tagen im Prinzip einen Namen gemacht, ne? Als die Person, die da am nächsten dran ist, am besten sich auskennt und wo man sich dann informieren kann. Und da, so, dann war so ein bisschen die Frage von uns, wie lässt sich das reproduzieren, bei welchen Gelegenheiten, also wie bauen wir das jetzt aus? Und tatsächlich ist es so, dass wir das gerade testen, also dass ich auch das so ein bisschen versuche anzuleiten, zu ermitteln, wie wir das, was da Sinn macht und was nicht. Also wir haben dann ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert, zum Beispiel mal bei der Landtagswahl in Bayern oder in Hessen auch zu streamen oder eben auch nicht immer nur von Protesten, sondern
vom Chaos Communication Congress war
genau,
ja auch
da war die Kollegin Marlene Heiser. Genau.
Was ja auch nicht ganz einfach war, weil dort ja eben nicht gefilmt, also jede Person, die quasi dann mit abgebildet ist, muss vorher Einverständnis geben, was dann überhaupt das Setup sehr schwierig
ja, gemacht total hat, nervig. Ich weiß auch nicht, hallo, falls hier irgendein Hacker zuhört, ne, die Hacker immer bei anderen Leuten im Leben rumstöbern, aber selber irgendwie mega abgehen, wenn mal einer berichten will, was da so los ist. Ne, das waren quasi so Bedingungen wie beim Europäischen Polizeikongress, wo man ja auch als Journalist kaum ordentlich berichten darf. Nein, ich mache mir, aber ich weiß schon, Privacy und so, habt ihr alle recht. Aber also es ist schon so, als Journalist hat man es jetzt, wenn man irgendwie Bilder zeigen will, nicht leicht beim CCC-Kongress, ne? Und genau. Und da ist dann eben hinterher die Frage, was bringt dir das, ja? Wenn die Leute alle so prüde sind, wie bei euch da in der Szene.
Brüde, bitte. Jetzt geht's aber los. Oh
yeah. Nein, und
Gesicht entblößen wird hier gefordert.
Genau. Aber das heißt, du hast auch tatsächlich ja ganz, also es ist ja auch journalistisch gesehen dann irgendwie viele Felder, die du beachten musst. Also du musst eigentlich dein Handwerk auch relativ verdichten, weil natürlich gibt es presserechtliche Fragen, wen darf ich eigentlich zeigen, wen nicht, in welchem Umfeld darf ich Leute zeigen, wer darf erkannt werden, wer nicht, wann muss ich jemanden fragen.
Hast du schon eine Rundfunklizenz?
Rundfunklizenz habe ich noch nicht. Jetzt, wir bringen mal keinen auf irgendwelche Gedanken. Keine Ahnung, braucht man sowas?
Ich glaube, wenn du mehr als eine Stunde pro Woche sendest, oder?
Regelmäßig mehr als 500 Zuschauer, ne? Dann ist
halt. Ach so, nee. Ich mache ja auch extra immer ganz langweilige Sachen zwischendurch, damit ich
nicht so viele zugucke. Nee, das war auch nur ein Witz. Das, du du bist ja auch zu so Nazi-Protesten oder so rechten Protesten gegangen, oder? Und hast da zwischendrin und so zwischen diesen ganzen rechten Kadern. Mhm. Wie war das? Hat sich das anders angefühlt als auf so einer linken Demo?
Ja, und vielleicht auch noch eine Frage dazu, weil das ist ja auch, als ich da Marlene auf dem Kongress gesehen habe, es hat ja doch auch eine gewisse Einsamkeit. Also man steht da mit seinem Selfie-Stick in der Hand, aber normalerweise, du hast ja eben kein Kamerateam dabei oder so, sondern stehst dann halt alleine. Bist ja in dem Moment auch, weil deine Aufmerksamkeit eben in die Kamera gerichtet ist, kannst du ja auch nicht gleichzeitig so gut verfolgen, was um dich herum passiert. Da will man eigentlich wahrscheinlich nicht gerade in dem Moment eine rechte Demo im Rücken haben, oder? Also wie gehst du damit dann?
Ja, man muss natürlich schon ein bisschen, also ich sag mal so, man soll sowieso immer aufpassen, dass man nicht verhauen wird. Und mir ist das jetzt auch schon mal passiert, einmal da in Hamburg und dann in Köthen ging das ja auch so in so eine Richtung. Und klar, man muss ein bisschen aufpassen. Es ist auch ein bisschen anspruchsvoll tatsächlich, weil du bist natürlich sehr tunnelmäßig fokussiert. Also du fokussierst eigentlich auf die Zuschauer mit. Also du fokussierst auf das Geschehen, gleichzeitig auf das Handy, um die Kommentare zu lesen und auch die Ansprachen entsprechend zu machen und so. Das ist aber auch so ein bisschen eine Übungssache. Und du kommst da in irgendwie so einen komischen eigenen Modus, ist mein Eindruck. Also man ist dann irgendwie in diesem Modus und natürlich guckt man, wie die Szenerie drumherum ist. Köthen ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also Köthen war eine Demonstration eine Woche nach den Vorfällen in Chemnitz letztes Jahr. Und da wurde dann, da ist es auch zu einem Todesfall gekommen in Köthen. Und da wurde dann innerhalb von sehr kurzer Zeit wild mobilisiert an einem Sonntag nach Köthen. Und da bin ich dann spontan hingefahren. Und da war eben völlig unklar zunächst erstmal, was trifft sich jetzt hier? Sind das die sogenannten besorgten Bürger? Ist das die klassische Hooligan- oder Kameradschaftsszene? Das war ein bisschen undurchsichtig und das war vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Es war auch ein relativ beachteter Stream, weil du sozusagen die volle Entwicklung des Abends von seiner Unspektakulärheit hin zur Erregung so auch quasi mitverfolgen konntest. Ja? Wenn man das jetzt mit ein bisschen Abstand journalistisch betrachtet, kann man sagen, das war dieser Stream. Es gibt in der journalistischen Schule immer so, oder sowieso in der Schule des Dramas, diese Figur der Heldenreise. Ein Held geht auf die Reise und dann erlebt er irgendwas und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes und dann kommt so ein bisschen der Höhepunkt und der Abfall und am Ende das Drama und so. Und das war da im Prinzip, das ist mir erst hinterher aufgefallen. Also du läufst irgendwo los, hallo, jetzt gucken wir erstmal, was hier los ist und so, das könnte sein und dann näherst du dich und dann findest du sozusagen eine Gruppe und kannst sie noch nicht richtig einordnen, dann ordnet man sie langsam zusammen ein und dann entwickelt sich das immer mehr und bis hin zur sozusagen volksverhetzenden Ekstase, wie sie dann da gegeben hat, ne? Bis hin dazu, dass dann plötzlich der Held geschubst wird und gehauen und so. Zurückkommen auf deine Frage, dass also wie du dich dann absicherst, ich hatte da eigentlich dann immer das Gefühl, mir wird jetzt hier nichts getan. Erstmal, und dann hat sich das ja geändert, also dann gab es irgendwann, wurde ich da bedrängt, abgefilmt, dann gab es die Lügenpresserufe, dann konzentrierten sich im Prinzip alle nur noch auf meine Person, dann wurde ich geschubst.
Ja, du exponierst dich ja auch total in dem
genau.
Moment, ne? Du bist ja super sichtbar irgendwie durch diesen Stab, den du da auch noch in der Hand hältst.
Ja, in dem Fall hatte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, in dem Fall hatte ich sogar nur das Handy in der Hand ohne...
Also ein bisschen
genau, unauffälliger. Okay. Genau, und das hatten natürlich da viele, also da haben viele auch Handybilder gemacht und so. Und
aber
das kommt natürlich
klar,
auch immer drauf an. Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich jetzt auf Demonstrationen eher im linken Spektrum unterwegs bin, dass Leute mich da schon erkennen oder also dass dann irgendwie auch ich angesprochen werde, bist du nicht der Call mit dem Handy und so, haha, lustig oder irgendwie sowas in der Art. Das ist ja auch in der Regel dann nett. Aber tatsächlich ist jetzt so eine gewisse Schwelle erreicht, wo ich dann auch ein bisschen aufpassen muss, dass man da, also da wurde ich dann erkannt, das ist dann gerade noch so gut gegangen, ich bin da gerade noch rausgekommen aus der Menge, aber genau, das war so kurz vor knapp irgendwie. Und dann war es tatsächlich, Entschuldigung, noch ganz kurz, dann war es für uns auch eine interessante Frage, weil in der Demo waren keine Polizisten. sondern nur drumherum. Und ich war im Prinzip einer mit einem Kollegen von BuzzFeed, Markus Engert, der da auch drin war, einer von wenigen, die da drin waren. Und dann stellte sich, weil am nächsten Sonntag wieder eine Demonstration war, die Frage, wie ist das denn? Also wir können ja jetzt nicht irgendwie, wir wollen schon von der Demonstration berichten. Wie können wir das eigentlich gewährleisten, dass nicht nur deren Demonstrationsrecht gewährleistet ist, das soll es ja, aber auch das Recht der freien Berichterstattung gewährleistet ist, wo sich ja jetzt gerade im Umfeld von so sächsischen Demonstrationen und so ein paar Fragen stellen, wie kann man das eigentlich gewährleisten und so. Genau, und ja, das ist also auch was, wo ich jetzt inzwischen teilweise dann vorher die Polizei darüber informiere, dass ich vor Ort bin und darum bitte, dass auch gewährleistet werden kann, dass wir berichten, einfach um so zu sensibilisieren.
Ja, und das hat aber dann funktioniert.
Genau, das hat dann ganz gut geklappt.
Ich meine, an dem Streaming fällt mir mal auf, dass es dann so, da ist ja dann immer Interaktion. Jetzt werden die da rufen, die Lügenpresse, Lügenpresse, und gleichzeitig kommt wahrscheinlich irgendwie halt durch und was, keine Ahnung, Kommentare und einen Haufen Herzchen.
Nee, geh weg. Die meisten sind eigentlich, es hat eher so ein
sind die vorsichtig oder was,
die Leser eher? Sagen, hey, mach keinen Quatsch, geh da jetzt weg und so, pass auf dich auf. Also die Identifikation, die da stattfindet, ist auch toll. Ist auch eine tolle Reportererfahrung, ja, zu merken, okay, das ist jetzt hier nicht einfach nur für nix, sondern es gibt Leute, die interessiert das, die für, also ist eine Bindung nicht nur von den Leser oder Zuschauerinnen, Zuschauern dann zum Journalisten, sondern auch von mir umgekehrt, ne? Ich kenne dann auch inzwischen einige von denen, ich weiß so, ja, die können auch mitrecherchieren, zum Beispiel das in Köthen war das so, da bin ich spontan hingefahren, da hatte ich nicht viel Gelegenheit, mich vorzubereiten, dann stand hinten auf einer Jacke, ich glaube Division Thüringen oder Division Sachsen-Anhalt oder was. Ich wusste jetzt aber nicht, was ist das denn, Division Thüringen? Ich hatte jetzt eine Vorstellung davon, was das sein könnte, aber dann gibt es eben Leute, die das googeln, die das vielleicht auch wissen, die dazu schon mal, die belesen sind und die dann in den Kommentaren erklären können, bei Division Thüringen handelt es sich um dies. Oder ich kannte auch den Redner nicht, der da wirklich volksverhetzend nach allem Zip und Zap echt richtig Unfug erzählt hat. Und dann schrieb jemand, das ist David Köckert von Tygida, hier gibt es einen Wikipedia-Link. Ne? Also das heißt, man kann auch einfach kollaborativ miteinander Wissen generieren. Ich bin dann immer vorsichtig und sage, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht überprüft, ich weiß nicht, ob es Köckert ist. Guckt mal selbst, ob Köckert ist und so. Dann gucken sich andere das an, dann wird das quasi so ein bisschen Crowd validiert und so. Und das ist gut, macht Spaß, ja, macht uns schlauer.
Das finde ich sehr interessant, dass du das gerade, wie du es gerade beschreibst, weil es ist, glaube ich, also es ist ja normalerweise ist es ja nicht das, würde man sich ja jetzt als Journalist nicht unbedingt hinstellen und sagen, weiß ich nicht, in dieser Situation ist es aber wahrscheinlich eben, wie du halt beschreibst, notwendig, weil du kannst ja nicht in Echtzeit alles checken, was da passiert und dann tatsächlich erstmal zu benennen, weiß ich jetzt nicht, habe ich selber keine Ahnung, ich sehe nur das, was ihr jetzt auch seht oder was ich euch zeige und überhaupt zu so einem gemeinsamen Recherchieren aufzurufen, ist ja eigentlich auch schon recht, also macht man in anderen Situationen auch, wenn es irgendwie um große Crowd-Recherchen geht, aber trotzdem finde ich das in so einer Echtzeitsituation ist es ja auch erstmal sehr ungewöhnlich. Ne?
Macht ja, aber das finde ich total wichtig. Ich finde es gerade wichtig, weil wobei das ja auch hilft, diese Streamerei, ist auch diese Mythologie von irgendwelchen Journalisten und so weiter zu entdingsen. Ne? Also ich meine, ist ja klar,
dass man nicht immer alles wusste.
Klar, woher soll ich das wissen? Was weiß ich, da läuft irgendein Heini lang und erzählt irgendwas, woher muss ich den jetzt kennen? Nee, muss ich nicht. Ne?
Ja.
Was dann im Prinzip die Praxis ist, also ich würde jetzt nicht sagen, ich rufe jetzt mit zum Recherchieren auf, sondern wir gehen quellenkritisch mit Dingen um. Ja? Wenn ich was nicht weiß, dann natürlich sage ich, dass ich es nicht weiß und tue nicht so, als wüsste ich es. Und das macht aber auch den Unterschied. Ne? Also dann können Leute auch einordnen, was sehe ich hier und was sehe ich nicht. Und dann können Leute selber gucken, dann können Leute wiederum einordnen, ob sie dem Wikipedia-Link trauen wollen oder nicht. Jetzt um es mal ein bisschen hochgetrieben zu sagen, also diese Live-Quellenkritik ist ja quasi schon in sich aufklärerisch. Ja? Also dass man den Leuten nichts vom Pferd erzählt oder so. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Also das finde ich wichtig. Und das ist, glaube ich, was dann auch die Glaubwürdigkeit erzeugt überhaupt. Ne?
Ja, ich glaube, dass eben nicht zusammengedengelt wird auf einen 3-Minuten-Beitrag, sondern du bist auf der Demonstration, du streamst 1,5 Stunden und es gibt das große Bild davon und nicht irgendwie das finde ich spannend, das finde ich auch spannend an Podcasts, ne, dass man viel mehr Zeit hat, um irgendwo reinzugehen oder einfach sich selber ein Bild zu machen, oder da finde ich es auch nicht schlimm, wenn, also ich meine, du machst das journalistisch, das Ganze könnte man auch aktivistisch machen. Es gibt beides mal ein Bild, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt Aktivisten, die da streamen, dann ist das letztlich, also dann kann ich das auch einordnen, ne? Aber ich finde das schon das Spannende daran, diese Direktheit, direkt vor Ort dabei zu sein.
Das war zum Beispiel an Köthen dann auch so der Witz, weil da habe ich ja im Prinzip nichts gemacht, außer einfach nur gezeigt, was ist. Da habe ich gar nicht groß reingequatscht. Und dann riefen die aber trotzdem alle: Lügenpresse, Lügenpresse, weißt du, weil so sozusagen einfacher, also dokumentarischer kann man fast nicht arbeiten, als da einfach nur zu zeigen, was ist. Und da musst du dich da dafür beschimpfen lassen, dass du zeigst, was ist. Das fand ich irgendwie so ganz witzig. Naja.
Du hast ja gerade schon eingangs gesagt, dass du im Moment jetzt auch mehr investigativ auch arbeitest seit 2017 für die Taz. Und ihr habt jetzt gerade eine aktuelle Geschichte veröffentlicht, heute, glaube ich, die quasi wie eine Art Vorspann zu der sehr beachteten Hannibal-Recherche war, also sozusagen das, was euch auch zu der Hannibal-Recherche geführt hat. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Genau, da geht es um die sogenannte Festplattenaffäre im Reservistenverband der Deutschen Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich fange vielleicht eine Station früher noch an.
Was ist der Reservistenverband? Nein.
Der Reservistenverband, ja, erzähle ich gleich auch noch. Okay. Aber also ganz kurz irgendwie Kontext. Ende August, September 2017 fährt die Bundesanwaltschaft mit eigenen Polizisten nach Mecklenburg-Vorpommern und macht eine Razzia in unterschiedlichen Häusern. Vorwurf, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ich sag mal im Volksmund Vorwurf, mögliche rechtsterroristische Vorbereitung. Das Interessante daran war, dass da auch so ein paar Staatsbedienstete durchsucht wurden, also ein Polizist und noch ein Polizist, dann noch ein Rechtsanwalt und ein Reservist, das ist kein Staatsbediensteter, sondern ein Mann, der irgendwas macht und der aber in einer Reservistenkompanie der Kompanieführer war. Und das hat meine Kollegin Christina Schmidt, die ist dann an dem gleichen Tag, die kommt aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich, ist hingefahren und hat sich das angeguckt. Und auf diesem Ausgangsding sind wir so ein bisschen hängen geblieben. Also da seitdem beschäftigen wir uns sehr intensiv mit diesem gesamten Komplex. Und der hat unterschiedliche Ausläufer und davon sind aber sehr viele interessant. Und das hat uns letztlich zu der Hannibal-Geschichte auch geführt, über die wir bestimmt später auch nochmal reden, aber einer dieser Aspekte ist sozusagen, dass wir dann später auf diese Festplattenaffäre gestoßen sind und das ging so. Also, dass Polizisten irgendwie in ihren Datenbanken suchen nach Adressen von Leuten, die in der Gegend wohnen, um sie dann auf Todeslisten zu schreiben oder in Ordner zu schreiben und quasi Adressdaten anzulegen. Das ist ja schon irgendwie ein dickes Ding. Also wir haben es dann schon damit jedenfalls erstmal dem Verdacht zu tun, dass Leute staatliche Datensysteme benutzen, um Feindeslisten anzulegen. Und wir haben auch von Leuten, die dabei gewesen sein wollen, gehört, dass dann darüber geredet wurde, an einem sogenannten Tag X wollen wir Leute in Lager verbringen und im Zweifel auch liquidieren. Da ging es um politische Gegner und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie schon erstmal harter Tobak. Dann haben wir gemerkt, dass eigentlich fast alle, die da durchsucht worden sind, im Reservistenverband Mitglied sind. Was ist der Reservistenverband? Reservistenverband ist ein privater Verein, so ein bisschen wie ein Schützenverein oder ein Handballverein oder keine Ahnung was. Eigentlich, aber andererseits auch nicht, denn er wird im Prinzip nur aus deutschen Steuermitteln bezahlt, aus dem Verteidigungstopf. Und im Reservistenverband kann jeder Reservist werden, der Reservist ist, also der mal in der Bundeswehr war. Reservist ist immer einer, der mal in der Bundeswehr war. Oder man kann auch so Übungen machen, so Schnupperkurse, DFAG-Übungen heißt das. Und dann kann man eine Woche Bundeswehrsoldat sein und das lernen und üben. Und dann kann man Reservist werden.
Auch wenn ich Zivildienst gemacht habe?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob jeder sofort, aber es gibt jedenfalls gerade große Bestrebungen, dass mehr ungediente Leute Reservisten werden.
Tatsächlich. Frauen auch?
Ja, klar. So, und das heißt, dann haben wir uns mit diesem Phänomenbereich beschäftigt. Ach so, genau. Und jetzt, der eine von denen war halt der Anführer einer Kompanie, einer Reservistenkompanie. Die treffen sich dann auf Kasernengelände, machen immer Übungen und die sollen im Prinzip im Ernstfall dann helfen, irgendwelche Hilfsaufgaben zu erfüllen. Und es gab ein konkretes Szenario, wo diese Kompanie eingesetzt werden sollte, nämlich beim G20 in Hamburg. Da sollten die, ich glaube, die Wilhelm-Schmidt-Krankenhaus oder was absichern. Und diese Kompanie hätte dann beim G20 in Hamburg da rumgestanden und hätte da irgendwas abgesichert. Und der Chef von der Kompanie, bei dem wurde auch so eine Hausdurchsuchung gemacht, und der hatte unter anderem beim Thule Verlag bestellt, das ist also vom Verfassungsschutz beobachteter Verlag, der war dann eben da mit aufgeflogen, wurde dann gerade noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen und dann sind die doch nicht zum G20 gefahren. Und,
der ganze Verband dann nicht?
Ich glaube, die ganze Kompanie wurde dann zurückgehalten, weil dann unklar war, was ist das hier überhaupt für ein Laden. Denn die fantasierten immer alle vom sogenannten Tag X, also von dem Tag, an dem irgendwie die staatliche Ordnung zusammenbricht. Und die kommen aus dieser Prepper-Szene, Prepper-Milieu, und horten zu Hause irgendwie Dosen und so, aber auch haben alle einen Waffenschein, laufen mit Waffen rum, können gut schießen.
Bereiten sich auf die an.
Auf den Tag X, ne? Ist auch erstmal nicht verboten, kann ja jeder machen.
Das sind die, wenn dann wirklich das große Blackout kommt, das sind die Leute, die richtig scheiße sind.
Genau,
die
ja,
haben oder, dann Waffen und.
Ja, oder die vielleicht, erstmal wollen die vielleicht auch sich nur selber beschützen, ne?
Ja.
Also das ist halt so ein bisschen der schmale Grat, die einen wollen sich ein bisschen selber beschützen, die anderen wollen halt auch, genau, und bei denen waren halt auch ein paar dabei, die gesagt haben, wir wissen jedenfalls, wo unsere politischen Gegner wohnen, und wenn es soweit ist, holen wir sie ab.
Dann können wir
und das ging schon auch so weit, dass die gesagt haben, hier, also dass die teilweise auch nachts ihre Kinder geweckt haben bei den Attentaten in Paris oder sowas und dann die Leute aus, so, naja, jedenfalls kamen wir dann auf den Reservistenverband und die interessante Rolle, die der Reservistenverband sozusagen an so einer semi-staatlichen Stelle spielt, wo er ganz viele Leute organisiert, und man muss auch dazu sagen, jetzt sind nicht alle beim Reservistenverband irgendwie rechtsextrem und Nazis und krass oder so, sondern im Gegenteil, der Verband hat durchaus auch ein Bewusstsein dafür, dass das alles, sage ich mal, anziehend ist für NPDler. Die haben eine lange Geschichte darin, dass NPDler immer gerne beim Reservistenverband Mitglied werden und schießen gehen. NPDler dürfen da inzwischen nicht mehr Mitglied sein, aber mit der AfD ist eben nochmal ein bisschen anders, und wir wissen, wer alles inzwischen in der AfD ist, und da sind eben auch Ex-NPDler und so weiter, und das heißt, es ist einfach ein interessanter Graubereich, ein interessantes Feld, und als wir dann so begannen, uns damit zu beschäftigen, sind wir auf eine Affäre gestoßen, die bereits seit vielen Jahren Thema im Reservistenverband, im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ist, nämlich, da soll mal gefunden worden oder wurde mal gefunden, eine Festplatte, eine dienstliche Festplatte mit sehr viel auch rechtsextremistischem Zeug drauf. Das ist die sogenannte Festplattenaffäre. Das haben wir als Taz nicht irgendwie entdeckt, sondern das ist seit Jahren da der Fall. Aber wir haben es dann irgendwann publik gemacht, vor einem Jahr. Der Hintergrund ist, dass Leute im Reservistenverband diese Festplatte angefordert haben und skeptisch waren, was sozusagen die Person anging, die Festplatte hatte. Das ist jemand, der im Reservistenverband angestellt ist, fest angestellt, also so eine Art Sekretär. Mhm. Und der auch auf Kasernengeländen ein- und ausgeht. Und bei dem sollen dann eben unter anderem so Dateien, arisches Blut, MP3, Blood and Honor, ganz viele, also ganz wirklich einschlägige Dateien gefunden worden sein. Und das Problem war aber, dass nie jemand die gesehen haben. Also es gibt Leute, die sagen, wir haben das gesehen, das gab es. Und dann,
das war ein Arbeitsrechner oder eine Arbeitsfestplatte.
Eine Arbeitsfestplatte. Die Geschichte, ich will euch jetzt die Details ersparen, weil sie ist auch saukompliziert. Zuerst wurde eine private Festplatte eingezogen, dann wurde eine dienstliche Festplatte eingezogen, dann wurde die Festplatte rekonstruiert, also auf der Festplatte war gar nichts drauf. Dann wurde das rekonstruiert, dann haben hinterher die Leute gesagt, naja, wenn hier einer angefangen hat, was zu rekonstruieren, dann ist das ja schon mal nicht gerichtsverwertbar, weil da kann ja jeder alles Mögliche drauf rekonstruieren. Also wir wissen gar nicht, ob da überhaupt jetzt Nazi-Lieder drauf waren oder nur Dateien haben. Aber um das jetzt nicht zu verkomplizieren, also in a nutshell, es ist seit langem Thema. Es hat den Reservistenverband in der Bundesgeschäftsstelle über Jahre begleitet. Es gab Justiziare, die die Dateien gesehen haben. Wir haben die Listen alle vorliegen gehabt. Wir wissen, das ist ein großes Riesending. Das ging dann so weit, dass das zum Verfassungsschutz geschickt wurde. Und es gibt Leute, die sagen, bevor es zum Verfassungsschutz ging, waren da noch Dateien drauf. Und als die dann wieder kamen, waren keine mehr drauf. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Es gibt Leute, die behaupten das. Der Verfassungsschutz behauptet natürlich was anderes. So,
digital geschreddert. Quasi.
Ja, also es gibt andere, die sagen, oder auch die Person, die betroffen ist, sagt, mir wurde das untergeschoben. Ja, also es ist ein Riesending, die hassen sich da alle gegenseitig, der Landesverband ist zerstritten. Es ist auch eine Vereinsmeierei nach Sondergleichen. Und letztlich muss man auch sagen, dass der Typ nie angezeigt wurde. Also es gab nie ein Strafverfahren, sondern er hat dann ein Strafverfahren gegen die anderen wegen Mobbings. Also es ist irgendwie eine scheiß Geschichte für alle Beteiligten eigentlich, ja. Und also das Interessante ist, die gehen alle wild aufeinander los, aber es gibt eben diese ganz klare Causa, es gibt den ganz klaren Vorwurf, es gab eine Festplatte mit rechtsextremistischen Inhalten, wir haben das gesehen, was da drauf war, das war krasses Zeug. Und der Witz an der Sache ist, dass jetzt im Prinzip die das aufklären wollten, alle weg sind. Also dieser Machtkampf wurde entschieden zulasten derer, die das aufklären wollten. Das sind auch die ganzen Prepper aus dem Verband schmeißen wollten, nachdem da die Razzien stattgefunden haben. Und die wurden dann also aus dem Landesvorstand jetzt abgewählt. Und jetzt haben wir, und das war deine Frage, die du gestellt hattest, was gibt es da aktuell zu berichten? Ein Jahr später, also wir haben das vor einem Jahr berichtet, und jetzt ein Jahr später sehen wir, ach interessant, die Festplattenaffäre wurde also beendet mit dem Ergebnis, dass die Person, die da beschuldigt war, diese Daten auf der Festplatte zu haben, jetzt im Januar die goldene Ehrennadel bekommen hat. Das ist die höchste Auszeichnung im Verband. Da sollte im Prinzip so eine Art Entschuldigung an ihn sein. Sorry für den ganzen Trubel. Du hast hier tapfer und treu gedient und jetzt gibt es hier die goldene Ehrennadel. Und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt muss man auch sagen, ja, im Zweifel für den Angeklagten, wenn da nichts nachzuweisen ist, dann und jetzt alle davon ausgehen, dass das falsche Beschuldigungen waren, dann hat er natürlich auch, so ist rehabilitiert zu werden. Hat allerdings durchaus eine Vorgeschichte, stand mal in der Gewalttäterdatei Sport, und es gab also schon, es gab ein bundesweites Stadionverbot, es gab also schon einschlägige Geschichten gegen ihn. Ja, und das ist jetzt das, was wir jetzt dann eben berichtet haben. Wie kann man solche Probleme auch lösen mit der goldenen Ehrennadel? Ja.
Also okay, wenn es doof läuft, haben die Rechten dieses Ding, den Machtkampf in dem Reservistenverband
für sich entschieden. Das sagen auch viele. Also es gab jetzt dann eben einen Jahresempfang, da war zum Beispiel Enrico Komning. Also da standen dann irgendwie erstmal Soldaten mit der Fackel vor der Tür zum Neujahrsempfang, und dann war unter anderem der AfD-Abgeordnete Enrico Komning eingeladen. Der kommt auch aus Neubrandenburg, der ist einer derjenigen, die im Verfassungsschutzbericht als besonders problematisch auftauchen. Der ist Mitglied in der Burschenschaft Rugia aus Greifswald, das ist eine ganz klar NPD-nahe und rechtsextremistennahe Burschenschaft, also super einschlägig. So, jetzt kann man sagen, naja, es war, der Komning hat da nicht geredet, auch der Philipp Amthor von der CDU, der aus dem Wahlkreis kommt, war eingeladen. Man muss halt alle Bundestagsabgeordneten einladen, der hat auch da eine entsprechende große Zustimmerschaft in Neubrandenburg, ne? Aber ich finde, man kann auch als demokratischer Verband sagen, nee, man muss jetzt einen Enrico Komning nicht unbedingt noch einladen. Und es gibt eben viele, die sagen, also auch aus dem Reservistenverband, die sagen, tja, hier hat halt einfach genau dieses Spektrum politisch gewonnen. Ne?
Der größere Wumms in dieser ganzen Recherche, den hattest du vorhin ja auch schon angesprochen, war eben diese Hannibal-Recherche, die ihr veröffentlicht habt, wo es ja um Leute geht, also korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig wiedergebe, aber so habe ich es verstanden, Leute, die eben im Staatsdienst stehen, wo ihr im Grunde nachgewiesen habt mit eurer Recherche, dass die eben zu sich auf rechtsterroristische Gewalttaten vorbereitet haben in internen Chats. Richtig?
Also genau, wir waren ja jetzt schon quasi bei diesem Vorwurf in Mecklenburg-Vorpommern, und diese Leute in Mecklenburg-Vorpommern waren alle Mitglied einer bestimmten Chatgruppe oder von mehreren Chatgruppen eigentlich, da ging es mal mehr, mal weniger heiß her. Und irgendwann im Laufe der Recherche hörten wir, dass der Administrator aber gar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, sondern dass der Administrator sonst woher kommt, und der habe den Namen Hannibal. Und das wissen wir auch schon seit langem, also wir kannten seinen Decknamen. Wir hatten aber immer nur eine beziehungsweise wenige Quellen zunächst und hatten dann immer wieder davon gehört, konnten es aber irgendwie nicht hart kriegen, fanden aber erstmal interessant, dass es nicht ein lokales Phänomen ist, also ein paar Spinner lokal, sondern es ergab sich uns also das Bild, es gibt im Norden eine Gruppe und dann ergab sich das Bild, ach so, es gibt auch im Süden eine Gruppe und es gibt unterschiedliche Gruppen, es gibt Süden, Westen, Osten, es gibt Österreich, Schweiz, aha, Moment mal, das ist also ein größeres Netzwerk von Leuten, die von irgendwo mit einem zentralen Administrator sozusagen bedient werden. Dieser Administrator heißt Hannibal, was soll das sein? Ist das der Typ von A-Team sozusagen als Vorlage, irgendein verrückter Soldat oder ist das der Typ, der mit den Elefanten oder ist das der aus Schweigen der Lämmer? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber interessant, wir halten mal die Ohren auf, mal gucken, ob wir da irgendwann mal was rausfinden. Und dann gab es noch eine andere Info, nämlich, dass in einer der Gruppen, also wenn wir jetzt von einer Nordgruppe reden, es gab eine Gruppe Nord, Nordkreuz, vier gewinnt unterschiedliche Gruppen, da oben im Norden, dann gab es auch eine Südgruppe und in dieser Südgruppe soll der Ex-Bundeswehr oder der Bundeswehrsoldat, der ist immer noch Bundeswehrsoldat, Franco A. Mitglied gewesen sein. Hier der Typ,
bekannt
der,
für Todeslisten auch.
Genau, mit einer Knarre am Flughafen in Österreich aufgefallen und hat sich dann, ich glaube, als was David Benjamin oder was unter falschem Namen als Syrer da registriert und so, also ganz skurrile Geschichte. Und der war da, der gehörte da also auch irgendwie jedenfalls im Entfernteren in dieses Umfeld. Und dann haben wir gehört, der Hannibal, der soll Bundeswehrsoldat sein. Und da dachten wir, Moment mal, das ist ja irgendwie ein dickes Ding. Da gibt es einen Bundeswehrsoldaten, der ein bundesweites Netzwerk gründet, zentral, im Prinzip so aus der Bundeswehr heraus, um sich für den Tag X vorzubereiten, wenn doch eigentlich, also angenommen, der Tag käme, dann würden wir doch bitte hoffen, denke ich mal, also ich jedenfalls, dass die Bundeswehr dann auch da ist, um uns irgendwie vor komischen Honks zu beschützen, die uns am Tag X lynchen wollen. Und jetzt gibt es aber diese komischen
Leider
Honks,
decken die uns die am sich Tag aber X miteinander. Lynchen
wollen. Die gibt es und werden von einem Typen organisiert, der in der Bundeswehr, das fand ich, also das fanden wir dann spätestens bemerkenswert und haben das dann auch hart recherchieren können. Und haben also dann Gespräche mit unterschiedlichen Sicherheitsbehörden geführt, die waren auch alle sehr einprägsam, weil wie sich dann im Nachhinein herausstellt, war das also doch auf dem Schirm und also das waren spannende Szenen da, wie Leute dann verschwiegen auf ihren Stühlen hin und her rutschten. Und also Fakt ist, KSK-Soldat, André S.
KSK AK, ist das Kommando Spezialkräfte in Kalf,
genau, das sind also so die Elite-Soldaten, das sind im Prinzip die härtesten Jungs, die es so gibt.
Die sollen richtig gut ausgebildet. Genau,
die sind wirklich sehr gut ausgebildet.
Die Marines von Deutschland.
Genau, die wissen auch, wie man politische Gegner liquidiert, wenn es drauf ankommt. Also ich will jetzt auch
also
nicht sagen, dass die alle so
schlechte
drauf
Konstellation.
Sind.
Genau.
jetzt hier kein Vorteil gegen KSK-Soldaten, aber ich sag mal, die haben da schon, sag ich mal, eine sehr, sehr besonders traditionelle Geschichte, was so den Umgang mit deutscher Geschichte und so angeht. Und genau, das dementsprechend hat diese Recherche natürlich auch eingeschlagen, weil man sich dann schon fragt, soll das eigentlich so sein?
Ja, eingeschlagen hat sie schon, aber nicht so tief, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte oder gewünscht hätte. Zumindest gab es ja in der Woche danach oder in den Tagen danach ja auch eine Debatte innerhalb der deutschen Medien darüber, warum das nicht noch größere Wellen geschlagen hat. Also nach dem Motto, warum die Talkshows sich in den Wochen, in der Woche nicht darum, sondern um andere, teilweise wesentlich seichtere Themen gedreht haben. War das auch deine Wahrnehmung? Also hat euch das gewundert, dass es da nicht mehr Aufmerksamkeit für gibt?
Also ich habe ehrlich gesagt, gehöre ich nicht so zu denen, die da, ich sag mal, die Wertung überlasse ich dann lieber anderen, weil was soll ich mich jetzt beschweren? Also ich kann nur sagen, das war der meistgelesenste Text der Taz im letzten Jahr. Er wurde 100.000-fach wahrgenommen. Wir haben schon das Gefühl, es ist ein Text, also wir müssen jetzt nicht drum betteln, dass die Tagesschau irgendwas von uns nachdingst. Also so, das fand ich eigentlich eine ganz positive Erfahrung zu sehen. Nee, wenn man irgendwie solide was recherchiert und es dann aufschreibt, dann wird das auch so wahrgenommen. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass das jetzt kein Talkshow-Thema war, aber da weiß ich nicht, also da ich gehöre da nicht zu denen, die sich da jetzt beschweren. Ich finde,
die twittern @Tagesschau, @Anne Will.
Also davon habe ich auch ein paar Tweets gekriegt, das stimmt.
Naja, es war also ja nun auch Beiträge auf dem Deutschlandfunk zum Beispiel, die das moniert haben. Das war jetzt nicht nur Leute auf Twitter, die gemeint haben,
ja,
hey,
nur,
hier,
aber witzigerweise muss man ja auch sagen, also da, ich fand es auch irgendwie so ein bisschen lustig, weil dann gab es irgendwie plötzlich so ein neues Sujet der Berichterstattung, nämlich alle berichteten darüber, dass niemand darüber berichtet, dass irgendwie Berichte, also irgendwie so, ne? Es
Meta,
gibt natürlich,
Medienkritik, Medien, die Medienkritik üben.
Ja, genau. Und ich meine, es gibt ein paar strukturelle Gründe auch, woran man das erklären kann. Erstens wirkt das alles sehr unglaublich. Zweitens ist es natürlich dann schwer. Ich meine, ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel. Die Süddeutsche Zeitung macht Panama Papers. Ein Jahr recherchieren die da in Tausenden so. Dann kann ich jetzt als Taz, wenn die jetzt Montag damit auf den Markt kommen, kann ich mich jetzt als Taz entscheiden, sollen wir jetzt nochmal eine Seite 3 machen, wo wir das, was alles wichtig ist, nochmal sozusagen schlecht nachschreiben, damit unsere Leser es auch mitkriegen. Das kann ich auch machen und so. Aber in der Regel versucht man dann eher auf eigene Dinge zu gehen, ne, und sagt, hey, die Leute kriegen mit, was bei Panama, also die Leute lesen die Süddeutsche Zeitung, zum Glück ist das zugänglich und so. Man muss jetzt keinen schlechten Abklatsch von etwas machen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, glaube ich, warum man dann auch drauf verzichtet. Ein anderer Grund, ich meine, klar, wenn ich jetzt mal von unserer Recherche mich loslöse und wir mal beobachten, wie häufig wir über irgendwie islamistische Gefährder reden und an welchen Stellen wir dann mal über Rechtsterrorismus reden, dann würde ich schon auch zustimmen, dass das einfach weiterhin ein blinder Fleck in unserer systematischen, gesellschaftlichen, weiß ich nicht, kognitiven Wahrnehmung ist, ne? Dass irgendwie Leute sich, dass es offenbar so schwer fällt, diese Thematiken auch mal klar zu benennen. Und ich, also wir recherchieren ja auch weiter in diesem Zusammenhang. Und mein Eindruck ist eigentlich, da gibt es durchaus extrem viel, was auch talkshowfähig wäre.
Ja, ich meine, das ist ja generell, da wird ja schon seit Jahren darauf hingewiesen. Ich glaube, wir haben wie viel, über 140 Tote, die auf Konto von Rechtsradikalen gehen, seit 1990. Und der Fokus ist immer. Das Problem liegt woanders. Also ich weiß nicht, wie viel auf das Konto von Islamisten gehen, aber.
Also ich finde tatsächlich auch, ich finde, es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber schon auch, dass wir mit unserer deutschen Geschichte da auch nochmal eigentlich in einer anderen Verantwortung stehen. Ne? Und also für mich ist immer Österreich so ein wirklich erschreckendes Beispiel, weil ich meine, da gab es doch neulich diese drollige Geschichte, die ich will es jetzt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz richtig zusammenkriege, aber ich meine das grob so zu erinnern, weil die Ösis in ihrer Bundesdruckerei irgendwelche Pässe für Nordkorea drucken, hat man da und das plötzlich publik wurde, hat der FPÖ-Innenminister Kickl dann Razzia beim Verfassungsschutz gemacht. Und ist da irgendwie in den Verfassungsschutz rein unter diesem Vorwand, nordkoreanische, südkoreanische Pässe. Und als er dann schon mal drin war, hat er dann noch die ganze Abteilung Rechtsextremismus auseinandergenommen und die Akten mitgenommen, die in der Schublade der Abteilung Rechtsextremismus lagen, wo halt die Akten lagen über die FPÖ, ja. Und also wenn du dann an der Stelle bist, wo der Innenminister der FPÖ sozusagen und wo du ganz klare diese völkisch-nationalistischen Bezüge hast, Edelweißblume am Revers und im Prinzip eine offen auch chauvinistische, ja, männlichkeitsdominierte nationalistische, revanchistische Kultur, ja, das macht mir schon Angst. Und da finde ich, da stehen wir als, sag ich mal, irgendwie Leute, die hier auf deutschem Territorium leben, geboren sind oder so, für schon auch in so einer historischen Schuld. Und ich sag mal, die Auswirkungen oder die Verformung davon, die kann man halt in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut sehen. Das lohnt sich schon mal, in Mecklenburg-Vorpommern durch den Landtag zu schlenzen und zu sehen oder zu fühlen, wie es sich anfühlt, wenn da ein Viertel der Abgeordneten halt aus der AfD kommen. Und genau diese Tradition waren und genau, es hat auch einen Grund, warum die Bundesanwaltschaft sich entschieden hat, nach Mecklenburg-Vorpommern nur mit Beamten des Bundeskriminalamts zu gehen und nicht, wie es eigentlich üblich wäre, das LKA einzuschalten und den Innenminister zu informieren, sondern die haben gesagt, hier, das sind Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, da gehen wir mal schön mit Leuten hin, die da niemandem vorher Bescheid sagen, damit da nicht noch einiges unter... Und das ist natürlich, das ist auch schon eine Motivation, die mich eigentlich bis heute antreibt, zu sagen, es gibt hier staatliche Institutionen, die an anderen staatlichen Institutionen zweifeln, und die überhaupt der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte sind. Ne? Und das ist was, ne, für uns als Zivilgesellschaft, wo irgendwie ich denke, ey, da müssen wir echt gut hingucken und da brauchen wir hier nicht. Also so, ja, genau. Und in dem Sinne stimmt es auch schon, dass das eigentlich ein Skandal ist, dass das nicht talkshowfähiger ist. Ja, das stimmt schon.
Ich meine, es gibt ja die, also hast du jetzt das Gefühl, da passiert jetzt was und das wird jetzt irgendwie, da werden Konsequenzen, also man würde jetzt, als Demokrat würde ich doch erwarten jetzt, okay, Jetzt wird dann der Verteidigungsministerin, die wird jetzt da aktiv und sagt, okay, jetzt machen wir hier Cut, jetzt werden hier Leute entlassen und da räumen wir jetzt auf, zumindest irgendwie oberflächlich, ob es jetzt symbolisch ist oder wie auch immer, aber also dass da irgendwie was passiert. Also so eine Reaktion drauf, wir dulden keine Strukturen innerhalb unserer Strukturen. Innerhalb der staatlichen Institutionen nicht irgendwelche Geheimstrukturen. Also,
es passiert schon, es ist schon Thema im Innenausschuss, im Verteidigungsausschuss und wenn man das so hören kann, glauben kann, was man so hört, dann wohl auch im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Geheimdienste überwacht. Ein spannendes Detail ist ja, dass einer aus dem MAD, also dem Militärischen Abschirmdienst, das ist der Geheimdienst der Bundeswehr, ein Peter W., der ist angeklagt wegen Geheimnisverrats, weil der angeblich, so die Staatsanwaltschaft Köln, Geheimnis verraten haben soll, was den Hannibal vorgewarnt hat vor Ermittlungen bei ihm. Und das sind natürlich schon Sachen, wo jetzt einige so ein bisschen, also wo der MAD jetzt insbesondere in Erklärungsnot ist. Also das gibt es schon to a certain degree. Also gleichzeitig ist es so, ich will das jetzt mal möglichst nüchtern schildern, also das Tolle an unserem liberalen Rechtsstaat ist, dass hier Leute erst verknackt werden, wenn man ihnen was beweisen kann. Ja. Und irgendwie Dinge zu denken, ist zum Glück in Deutschland nicht verboten. Und dass dann in unterschiedlichen, sag ich mal, Denkschulen und Traditionen unterschiedliche Dinge gedacht werden, ist auch nicht verboten. Und dass dann im KSK, wo es einen Kommandanten Günzel gab, der irgendwie offen in irgendwelchen nationalsozialistischen Ritterorden war, der wurde dann irgendwann rausgeschmissen, aber der hat über Jahre die Kultur da geprägt. Da gibt es eben eine ganz andere Kultur von, da wird, oder sag ich mal, eine althergebrachte Tradition, jetzt nicht unbedingt immer demokratischen Pluralismus zu feiern, sondern Kameradschaft und Brüderlichkeit. So, ja, das heißt, es ist natürlich auch, es braucht im Prinzip eine politische Ansage, um das zu zerschlagen. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann ist natürlich auch Ursula von der Leyen eher eine Verteidigungsministerin, die diese Ansagen schon versucht zu machen und froh sein kann, wenn sie da irgendwann mal lebend aus dem Amt rauskommt, weil die natürlich auch keiner leiden kann.
Vielleicht muss Billfinger Berger das dann sagen. Oder wie heißt die anderen Berater?
Also was wir haben und was auch interessant für uns ist, es wird zum Beispiel immer wieder behauptet, es gibt keine rechtsextremen Netzwerke. Ja? Und dann haben wir uns jetzt mal erklären lassen, wie kommt man auf die Idee, dass man sagt, dass es das gar nicht gibt. Und das kann man sich erklären mit den formalistischen Definitionen, die zum Beispiel dann der MAD hat. Also
was überhaupt als rechtsextremes Netzwerk gewertet?
Was ist überhaupt ein Netzwerk? Ne? Das ist nochmal eine andere Frage. Das ist halt nirgendwo, ein Netzwerk ist umgangssprachlich, da können wir uns was drunter vorstellen. Aber um das sozusagen auf einer legalistischen Ebene zu definieren, da musst du schon ein hohes Kriterium erfüllen, ja. Und um einen Rechtsextremen die haben da so eine Tabelle, grün, gelb, orange, rot, ja, und rot sind die schlimm. Und rote gibt es 5 im Jahr. Und 5 im Jahr ist oder rot ist so gefestigtes, in sich abgeschlossenes rechtsextremes Weltbild. Und da würde ich mal sagen, das ist so die Kategorie, ach so, und aber nicht nur irgendwie denken, sondern auch mindestens sagen und eventuell danach handeln. Also Indizien dafür haben, dass du nicht nur irgendwas denkst, sondern dass du auch sozusagen
was natürlich klandestine Struktur eben gerade nicht machen will. Die wollen ja nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit mit dem erhobenen Arm durch
die Gegend rennen. Teilweise haben die auch ein paar erwischt, die dann einen Hitlergruß zeigen und so oder Hakenkreuze haben und so. Aber also ich sag mal, das ist schon so eher die Abteilung, jetzt mal ein bisschen spöttisch gesagt, Böhnhardt, mundlos. Die hätten sicher rot gekriegt, ja. Aber Zschäpe, weiß ich nicht, vielleicht wäre das auch noch als orange durchgegangen, würde ich sagen. Ne? Und das muss man sich einfach klar machen, dass es da definitorische.
Also wirklich gibt es diese Ampel wirklich?
Ja, ja, die wurde jetzt neulich in einer vertraulichen Sitzung da im Verteidigungsausschuss vorgelegt und da gibt es diese Ampel und das sind aber immerhin gibt es, glaube ich.
5 bundesweit.
Ich glaube 5, 6 oder 7, weiß ich nicht, in einem Jahr so ungefähr rechtsextrem in der Bundeswehr.
Wer führt die Ampel?
Der MAD.
Der MAD.
Hat das so erklärt mit dieser.
Das war,
glaube ich, damit auch jeder im Verteidigungsausschuss versteht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob die jetzt da eine Ampel haben, aber diese Ampel, die haben da, ja. Das Ding haben wir zu Hause liegen, das kann man dann sehen. Und ich sag mal, ist klar und so, aber wenn mir jetzt jemand erzählen will, dass es in der deutschen Bundeswehr irgendwie 5
Die können kein Netzwerk sein, es sind nur fünf.
Ja, also keine Ahnung. Ne? Ich sag mal so, das erscheint mir plausibel, dass der MAD und jetzt jedenfalls ich da unterschiedliche Definitionen an den Tag legen von dem, was ich für bedenklich halte. Ne? Und was wir aber auch sehen, ist, dass die jetzt schon versuchen, also es gab jetzt auch Äußerungen, dass sie sagen, wir versuchen jetzt auch mal niedrigschwelliger Disziplinarverfahren auch rauszuklagen und Leute rauszuschmeißen und so. Aber klar, also ja, deswegen bin ich auch dafür, dass möglichst viele progressive Menschen in die Bundeswehr gehen und diese ganzen Institutionen auf beste Weise davor schützen, dass da irgendwie solche Honks uns hier demnächst nicht beschützen oder so.
Kannst du noch ein bisschen was zur, ohne jetzt Quellen zu gefährden oder zu viel offen zu legen, zur Methode eurer Recherche sagen? Also da ging es ja unter anderem um genau sowas wie interne Chatgruppen und so. Gab es da auch einen technischen Aspekt oder habt ihr das alles über klassisches Akten aufstöbern, lesen, mit Informanten, Informantinnen sprechen?
Also das ist tatsächlich eine Recherche, die sehr stark auf Feldarbeit beruht, durch die Gegend fahren und klingeln. Aber natürlich, du hast also ein wichtiger Aspekt ist logischerweise Internetrecherchenetzwerk, wer mag auf Facebook wen, was passiert wie, und das ist also, man muss sagen, ja, eine Wonne und Freude, dass die Menschen, also für jeden Journalisten und jede Journalistin, dass die Menschen so freizügig ihre Beziehungsgeflechte offenbaren im Internet. Da kann man also ja schon, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Das ist toll, ne? Also diese.
Also für Recherche Einblicke haben
wir. Freiwillige offenlegen.
Genau, also das ist schon ein starker Aspekt, aber tatsächlich ist es also auch in dem Falle so. Es ist übrigens auch nochmal eine Erklärung dafür, warum andere uns in unserer Deutung nicht so sehr folgen, weil wir uns da wenig beeindrucken lassen von Ministerialverlautbarungen, weil wir eigentlich das Gefühl haben, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber der MAD ist für die Bundeswehr zuständig, das Landesamt unter die Bundesämter für was anderes, das BKA für was anderes, und die gucken nur jeweils in bestimmten Zuständigkeitsbereichen. Und das heißt, diese systematische Draufschau, die wir uns jetzt leisten können, weil wir ja nicht an Zuständigkeiten gebunden sind, kann teilweise komplexer sein. Und da ist es so, dass irgendwie gerade auch Christina Schmidt, aber auch mein Kollege Sebastian Erb, dass die sehr viel auch jetzt gerade auch wieder unterwegs sind und einfach wir bei Leuten klingeln, an die Türen gehen und sprechen, ja. Und
also die Recherche aus dem Netz, also die Netzwerke, die ihr auf Facebook oder woanders im Netz wahrnehmt, dann zu Fuß nachvollzieht
quasi. Ja, teilweise, genau. Also wir meistens mit einem Auto oder Mietauto und nicht zu Fuß. So.
Nicht durch Deutschland wandern.
Wie reagieren die da so, wenn man da vor der Tür steht?
Ganz. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das erzählen darf von irgendwie, aber also zuletzt, da war ich jetzt nicht beteiligt, aber zuletzt kam da auch dann gleich mal, kamen die gleich mal zu viert an, jemand mit Schutz. Also ja, ich will das jetzt nicht zu doll ausführen, aber Kollegen von mir waren jetzt unterwegs vor Ort und hatten irgendwo geklingelt, und dann kam eine Person, die hatte gleich drei so busy, so leibwächtermäßige Typen dabei. Also da erlebt man schon einiges, und in der Regel sage ich, also es gibt schon so ein paar brenzlige Situationen, wo man denkt, okay, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt gleich keinen aufs Maul kriegen. Es war auch so, als wir zum ersten Mal bestimmte Quellen getroffen haben, dass wir tatsächlich sehr, sage ich mal, mit gemischten Gefühlen uns dem genähert hatten und Gott weiß, was für Vorstellungen hatten. Aber das läuft ja eigentlich, also es ist ja jetzt auch nicht so, das muss man auch mal dazu sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass die alle gleich sofort auf einen schießen, sondern, und es ist ja auch nicht so, dass da alle irgendwie verrückt sind, sondern auch in diesem Verein, der übrigens sich lohnt, sich anzuschauen.
UNITA,
da sind jetzt auch nicht, da ist jetzt auch nicht alles verboten, was da passiert, aber es ist eben schon ein sehr interessanter Verein. Ach so, übrigens, das ist übrigens was wir mit der Crowd-Kommune hier mal besprechen können. Hier gibt es aber gerade nicht so einen Rückkanal, oder? Wo wir so Kommentare lesen oder hören können von Leuten, die jetzt gerade rein kommentieren.
Aber, nee, wir sind ja nicht live.
Nee, der ist nicht live, der Rückkanal, aber nein, wir können weiß, trotzdem.
Aber, nein, so. Aber ich sag mal, Hinweise zu UNITA nehmen wir gerne entgegen. Das interessiert uns sehr, was das für ein Netzwerk ist, und das gucken wir uns auch gerade an, und das ist also, da kann ich auch jetzt noch stundenlang drüber reden, wenn ihr wollt, wollt ihr vielleicht nicht, aber das ist also schon sehr interessant, was da passiert jenseits von Rechtsextremismus, also ganz unabhängig von Rechtsextremismus. UNITA ist der Verein, den der Hannibal gegründet, André S. gegründet hat, mitgegründet hat mit anderen. Und der ist nicht nur deshalb interessant, weil da eben auch diese Prepper-Ideologie unter X und so teilweise gepredigt wurde, sondern weil es ein Zusammenschluss ist von unterschiedlichsten Leuten aus der Sicherheitsbranche, KSK, SEK, Polizei, teilweise Leute aus den Landesämtern für Verfassungsschutz, die da drin hängen, entweder privat oder dienstlich, weiß man immer nicht. Und die im Prinzip sagen, sie wollen sich umeinander kümmern. Also Szenario, du bist 35, warst beim KSK, jetzt darfst du nicht mehr auf Auslandseinsatz, das bedeutet weniger Geld, weil keine Auslandsbezüge, keine Gefahrenzuschläge mehr, was mache ich jetzt eigentlich, vielleicht suche ich mir mal einen neuen Job, ach, ich gehe in die private Sicherheitsbranche, ich schütze die Leibwächter, ich bin Leibwächter von, was weiß ich, Gaddafi oder wem auch immer auf der Welt und wir vermitteln uns Jobs, also so eine Art private Jobbörse, wir passen aufeinander auf, wenn einer von uns ein posttraumatisches Belastungssyndrom hat und so eine Art Rotes Kreuz oder so. Von der Struktur her, wie dieses Netzwerk zusammengesetzt ist oder dieser Verein, ist es wie so ein Logenverein, also du hast oben eine klare Führung und dann total intransparenten, undurchsichtigen, also du kannst so Mitglied werden, und dann gibt es aber unterschiedliche Stufen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, okay. Stufe 4, Stufe 5 und so, viele von denen auch so im Freimaurer- und Ritterwesen unterwegs, also es ist alles so, dass man denkt, ist das jetzt eigentlich ein schlechter Film oder ernst zu nehmen oder
so ein bisschen über Reconquista Germanica.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Auch so. Die hatten auch so diese Oberlogen Großmeisterartig und dann gab es so Stufen und dann kannst du dann hier, kannst du auf 7 Stufen bis zur, also sehr, sehr interessant war das auch so, hatte auch solche, so eine Mischung aus so Nazi- und Ritternamen, die man da werden konnte, also auch so eine, aber ja nur, okay, das ist
von ja, der interessant, Denke. Ach guck, ja, das habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeguckt und verglichen, ah ja, super interessant. Ja, und also ich sag mal, und dann machen die Trainings und dann bilden die Leute aus zu sogenannten Medical Response Units. Das sind also im Prinzip, sag ich mal, Rotkreuzhelfer in Kriegsgebieten. Also jetzt hier G20, G20, falsches Beispiel, aber so eine Situation, du willst jetzt jemanden retten, ja, aber musst dich gleichzeitig beschützen können, weil du stehst im Feuer. Also in so einer Situation bilden die dann aus. Und das ist so eine gerade noch legale Art, in Deutschland Leute auszubilden.
In so Kriegssituationen.
Ja, weil du natürlich normalerweise hier in Deutschland keine paramilitärischen Übungen durchführen kannst. Und dann wissen wir aber zum Beispiel, dass es mal in Mosbach, das ist da Baden-Württemberg, das ist so ein semi-privater Trainingsübungsplatz, dass es da zum Beispiel mal ein Training von so einer Defense-Unit gegeben hat. Also die haben dann in einem privaten, nicht einsehbaren Bereich dieses Übungsplatzes dann auch ein Training durchgeführt, wo dann es nicht mehr um Medical ging, was immer noch, sage ich mal, deren Behauptung oder Schutzbehauptung oder vielleicht auch einfach nur Ziel ist, diese Medical Trainings durchzuführen. Und dann haben die aber auch so Defense Trainings durchgeführt, wo uns Leute sagen, das, was die da gemacht haben, das ist einfach paramilitärisches Training. Ja, ist paramilitärisches Training von KSK-Soldaten auf Privatgeländen. Und die sagen auch, das ist eigentlich auch, ich sag mal, interessante Beobachtung. Die schreiben das auch auf ihre Homepage. Ne? Hier heute wieder Kommandoausbildung. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele durch die Kommando-Pipeline jagen können. Und weil das so öffentlich ist, scheint das irgendwie dann auch so,
also
das war irgendwie so eine Antwort, dass die Leute, also dass wir sagen, ey, guck mal, kurze Frage, ist das eigentlich in Deutschland erlaubt, paramilitärische Trainings irgendwie durchzuführen und ist das, sag ich mal, ist das das, was die Bundeswehr sich zum Beispiel wünscht, dass ihre Leute dann irgendwie nach Feierabend noch eigene Kommandos ausbilden oder was? Macht das Sinn? Brauchen wir das? Könnte ja in deutschem Interesse sein, dass wir möglichst viele private paramilitärische Kommandos haben oder was? Und dann sagen die, ja, aber das ist doch nicht Verbot, das schreiben die doch sogar auf ihrer Homepage, ja, und also das ist schon sowas, also weißt du, wenn wir so als Taz, okay, aber wenn wir aus einer Szene von Sicherheitsleuten Hinweise kriegen, dass sie sagen, passt mal auf, hier macht sich gerade ein Verein, sozusagen ein privater Verein fertig, der eine eigene Kommandoausbildung organisiert, wo im Prinzip, da werden auch Orden, da gibt es so einen Wolfsorden dann. Wolf, weiß gar nicht, kennen wir Wolf irgendwo? Haben wir Wolf schon mal gehört?
Wolf? Doch,
das Wolf war doch ist der doch Spitzname. Wolf ist doch nichts. Wolf ist der Spitzname.
Hitler.
Schneewittchen also. Und der böse ja, Wolf ja. Und so, ne? Ach nee, stimmt, bei Hitler, da, ach genau. Ach und bei den Nazis, ach und bei den, bei NSU und ach, ja, ey, Wolf, ja. Ne, kennen wir doch irgendwo her. Also die Wölfe gibt es ja öfter mal, wir wollen
jetzt nichts Falsches
unterstellen, hat bestimmt jetzt hiermit auch nichts zu tun, glaube ich nicht.
Ein anderer Wolf, sicher.
gibt auch Leute, die sagen, sie wurden mal gefragt, ob sie dem Pakt der Wölfe beitreten wollen da, ne, und so, aber egal. Also ich will nur sagen, das ist alles sehr interessant, und da ist im Prinzip, kann man jetzt, also gibt es drei Deutungen, was UNITA ist. Die erste, es ist so eine Art Rotes Kreuz, das sagen sie selber, ne, so ein NGO mit,
die haben auch irgendwie,
Sozialverband.
Haben auch so ein, die haben sogar so eine Urkunde mal von so einem Sekretär des Papstes gekriegt, weil sie auch auf Malta da irgendwie und Schweiz und Schweizer konnten, ach, da wollen wir jetzt nicht zu sehr einsteigen, aber und die zweite ist, es ist im Prinzip, warte mal, was haben wir jetzt für drei Deutungen?
Also die erste ist quasi, man hilft sich kameradschaftsmäßig, gegenseitige Hilfe und Solidarität. Wobei Solidarität wahrscheinlich eine falsche Szene für das Wort, aber.
Ja, und, ja doch, erstmal. Ne? Also es ist im Prinzip irgendwie nichts Wildes. Die zweite ist, dass die im Prinzip so eine paramilitärische Ausbildung organisieren, meinetwegen auch noch gewünscht oder legal, ja. Und die dritte ist aber, wenn man jetzt irgendwie noch guckt, was da eben für Connections nach Mecklenburg-Vorpommern, also nicht unbedingt von UNITA, aber dann wieder von Hannibal, was da für ein Gequatsche von Munitionslagern für den Tag X gemacht wurde, was es für Absicherungen gibt und für Strategien, die von Hannibal besprochen wurden für einen sogenannten Tag X, dann kannst du natürlich auch sagen, und das ist, worauf unser Text hinweist, auf diese Gefahr, hier gibt es im Prinzip jemanden, der organisiert bundesweit, netzwerkartig Leute, die sich bereit machen für ein wie auch immer geartetes Szenario, und die sind irgendwie, die sind schon, die geben Trainings, die machen eigene Kommandoausbildung, das ist jetzt nicht irgendwie nur witzig, ja. So, und du hattest vorhin gefragt, wie ist da die Quellenlage, und die Behörden sagen immer, ja, das ist alles legal und erlaubt und da passiert jetzt erstmal nichts Wildes und alles singuliert, isoliert betrachtet, das ist ja dann, das kann man ja irgendwie machen und so.
Lass die mal spielen.
Und da sind wir der Meinung, ja, also das kann ja alles sein, aber ich will eigentlich schon in einem Staat leben, wo ich solche Strukturen beobachtet weiß, ja. Weil, jetzt mal ganz platt gesagt, also wenn ich jetzt mal so eine Position einnehme.
Wie viele Mitglieder hat UNITA?
Die sagen 1800. Die meisten, die wir dann treffen, sagen aber, ja, aber wir sind doch jetzt schon lange nicht mehr dabei und so. Also es gibt, ich will denen nicht abreden, dass sie Mitglieder haben, aber das ist zum Beispiel die da alle angeblich im Vorstand sind, laut Vereinsregistereinträgen, die sind dann alle doch nicht im Vorstand und so. Also das ist irgendwie auch sowieso ein ganz undurchsichtiger. Okay. Ach so, und es gibt noch eine dritte oder vierte Deutung. Genau, das finde ich nämlich eigentlich interessant, weil, also jetzt mal angenommen, da wären keine Verrückten und keine Gefährlichen und alles wäre überhaupt nicht schlimm, ja. Dann hätte ich aber immer noch ein Netzwerk von KSK und SEK und Verfassungsschutzleuten, also von hochspezialisierten, sehr gut ausgebildeten Leuten im Sicherheitsbereich. Ne? Und die sagen, ja, wir wollen ja international tätig sein und international eingesetzt werden. Und wenn ich jetzt mal sage, ja, okay, so einen internationalen Markt, den gibt es ja auch. Also es gibt
für Söldner quasi. Für,
ja, private Sicherheits, keine Ahnung, Security-Söldner. Ich sag mal, die Begleitung von, was denn, Frachtschiffen, ja, wo irgendwie wichtige, sicherheitsrelevante Dinge passieren und so weiter. Also wenn ich sowas habe, dann würde ich doch eigentlich als Bundesrepublik gerne wissen wollen, ob da, also dann interessiert mich das doch irgendwie, oder? Ich habe jetzt 2000 Leute, die, sagen wir jetzt mal, in irgendwelchen diktatorischen Regimen auf der Welt Personenschutzmaßnahmen für irgendwelche interessanten Politiker oder nicht und so durchführen. Und das heißt, das ist also ein Spektrum, von dem ich jetzt erstmal denke, das ist schon interessant und ich kann mir da sehr schwer vorstellen, dass das für die deutschen Dienste, auch für so einen Dienst wie sage ich mal, für ein Außenministerium uninteressant ist, für einen Dienst wie den BND uninteressant ist, was da passiert.
Vielleicht haben sie ja ihre Leute, und, die dann dort.
Genau, und deswegen,
also
wir wissen das ja nicht vielleicht, sondern wir wissen ja, da sind Leute mit Verfassungsschutzbezügen und auch mit BND-Bezügen drin, wissen wir. Jetzt ist nur die Frage, machen die das aus Hobby oder dienstlich? Ne? Also kurz und gut, wer da noch mehr weiß, kann sich da gerne bei uns melden. kaul@taz.de ist meine Mailadresse und wir freuen uns da über alle sachdienlichen Hinweise, die zur Ergreifung der Täter
führen.
Rudolf Tönz, ne, wie hieß er?
Bei Aktenzeichen XY umgelöst, oder?
Konrad Tönz. Wir schalten jetzt zu Konrad Tönz in die Schweiz. Okay, also na, wenn ihr darüber was wisst, meldet euch bei den Rechercheuren. Ist er zu dritt, ne?
Genau, ja, ja, wir sind zu viert. Also ich möchte auch gerne nochmal die Namen tatsächlich sagen, wenn ich darf. Also mit Christina Schmidt, die das im Wesentlichen leitet, das Team. Sebastian Erb, der ein Kollege von mir ist. Und derzeit recherchiert auch noch Alexander Nabert mit. Genau, machen das so ein bisschen arbeitsteilig und zusammen.
Du warst vor einigen Jahren, ich glaube 2015 war es, ja auch in dem Team, das eine hausinterne Geschichte recherchiert hat, die damals für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar hatte ein Mitarbeiter, damaliger Mitarbeiter der Taz, über Jahre innerhalb der Redaktion Leute mit einem Keylogger, mit einem sogenannten Keylogger ausspioniert, also einem technischen Gerät, das man dann an den Rechner ansteckt und damit quasi alles abgreift, was auf der Tastatur passiert und damit eben ja auch alle Texte oder Passwörter oder was auch immer, was eine Person eingibt, dann mitschneidet quasi. Ihr habt da eine sehr große Recherche auch drumherum gemacht, in der ihr diese ganze Geschichte akribisch rekonstruiert habt und am Ende diesen Mitarbeiter auch, der dann zwischenzeitlich das Land auch verlassen hatte, dann aufgespürt habt in einem nicht näher benannten Land irgendwo in Asien. Wie habt ihr das gemacht? Wie hat diese Recherche damals funktioniert? Also vor allem dieser letzte Teil, das Aufspüren. Ja.
Also vielleicht nur vorab, damit man es versteht, es war ein sehr krasser Fall. Es gab einen Kollegen, Sebastian Heiser, mit dem wir alle, ich auch persönlich, sehr eng zusammengearbeitet haben. Er war ein guter Mann, er hat viele investigative, interessante Recherchen gemacht. Dann gab es an einem Tag den Schock, dass wir also erfahren haben, er hat uns ausspioniert und es war unklar, mit welcher Motivation eigentlich. Und dann haben wir ein Versprechen gegeben, nämlich, dass wir das umfassend aufklären. Und wenn man ehrlich ist, haben wir das Versprechen dann erstmal nicht wirklich eingelöst. Also nach 2-3 Monaten Schockphase ging alles wieder so seinen gewöhnlichen Gang. Es gab eine Weile Sicherheitstrainings und so weiter. Aber im Prinzip die ganze Geschichte einmal von Anfang bis Ende mit journalistischen Mitteln wirklich so tief es geht zu erklären, das haben wir zunächst nicht gemacht. Und nach einer Weile hab ich auch dafür geworben oder haben wir das dann zum Glück doch gemacht und haben uns dann nochmal sehr viel Zeit genommen und sind nochmal alle Stationen abgekleppert und alle möglichen Motivlagen, weil sich darum auch viele Vermutungen rankten. War es für einen Geheimdienst? Aus welchem Grund hat er es gemacht? Und keine Ahnung. Jeder hatte so seine These.
Waren es vor allem Frauen?
Es war auffällig viele Frauen, Praktikantinnen, die da betroffen waren und so weiter. Deswegen ließ sich das auch schon, sag ich mal, in eine bestimmte Richtung deuten und so. Und dann haben wir das nochmal relativ ausführlich angefasst, waren in Archiven, sind die Stationen seiner Lokalberichterstattung abgegrast. Und das Interessante war eben, dass wir wussten, er hat sich vom Acker gemacht, wenige Tage, also er ist aufgeflogen und hat sich immediately vom Acker gemacht. Und zwar war er verschwunden und auf Nimmerwiedersehen von niemandem jemals mehr gesehen und gehört worden. Und das fanden wir eben sehr beachtlich, weil die Taz ist schon ein netter Laden, muss man sagen. Also wir waren natürlich alle mega angepisst, aber also ich sag mal, wenn welche zu den Sozialpädagogen unter den deutschen Journalisten gehören, dann ja nur eher die Tazler. Also das heißt, ich glaube, es gab auch viele Leute, die gesagt haben, hey, so was ist denn da los? Ja, also die ein ehrliches Verständnis einfach erstmal haben wollten. Und dass dann jemand sozusagen allen den Rücken kehrt, sich nie erklärt, sich nie entschuldigt und einfach abhaut für immer, auf nimmer Wiedersehen und sein gesamtes Leben hinter sich lässt, das ist natürlich schon eine krasse Story. Ne? Genau, und das haben wir nochmal nachgegangen und hatten eigentlich nicht die Hoffnung, dass wir ihn würden finden können, weil es wirklich keine Verbindung mehr eigentlich nach Deutschland gab oder jedenfalls keine, von denen wir dann irgendwie wussten. Und dann haben wir ihn aber doch gefunden und besucht. Und das war sehr gut, weil wir jedenfalls einmal noch die Gewissheit abholen konnten, das sage ich jetzt mal ungeschützt, dass er dann doch so ein Arschloch war. Das ist jetzt aber nur meine Meinung, wie er war, weil er auch da die Gelegenheit nicht wahrgenommen hat, mit uns zu reden. Ne? Also wir sind wirklich einmal um die Welt geflogen, um zu sagen, hey Sebastian, was war da los? Erklär es uns doch wenigstens nochmal und willst du dich noch bei jemandem entschuldigen? Und da kam dann auch nichts so.
Er hat dann euch gebeten, eure Nummern da zu lassen und hat dann hat dann danach nur geschrieben, dass sein Anwalt geraten hat, er solle nicht reden.
Genau, und wir wissen, dass er dann diesen Ort auch verlassen hat und seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Also wir hatten, es war uns in der Zwischenzeit gelungen, also bevor wir ihn getroffen haben, bestimmte Twitter-Kanäle zu lokalisieren, von denen wir sehr sicher sind, dass er sie benutzt hat. Also,
was meinst du damit?
Sockenpuppen-Accounts.
Ja, genau, er hat interessanterweise, also es gab Twitter, er hat sich einfach anonyme Accounts und er hat unter einer neuen Identität gelebt. Er hat nicht unter seinem alten Namen dort gelebt, er hat unter einer neuen Identität gelebt.
Ah, und hatte dann mit der neuen Identität
Twitter-Accounts. Dann auch Twitter-Accounts und Facebook-Accounts, hat also ein neues Sozialleben sich aufgebaut und wir hatten dann die Möglichkeit oder wir haben diese Accounts gefunden, ne? Und das, ich meine, das ist jetzt für netzpolitisch Interessierte vielleicht interessant. Es gibt ja immer Mailadressen, mit denen man irgendwo registriert ist. Und dann gibt es das erste Fake-Konto, mit dem man sich mit einer zweiten und dritten und siebten E-Mail-Adresse registriert. Und das fand ich schon interessant, weil wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass Sebastian Heiser sozusagen Profi ist, der weiß, was ein Tor-Browser ist, der konnte sich anonym absichern. Der hat eigentlich alles gemacht, was nötig ist, um seine Identität aufzugeben. Und es war aber trotzdem mit den Mitteln der einfachen und offenen Recherche möglich, auch auf die Accounts zu kommen, die er dann neu hatte.
Wie? Ja, also wie dann? Weil es doch Querverbindungen gab zu
Bekannten. Genau, weil es irgendeine letzte Querverbindung dann doch noch immer gibt. Oder auch, ich sag mal, wenn du dann einen Hinweis darauf hast, dass jemand sich in einer bestimmten Stadt oder in einem bestimmten Land aufhält. Also ja,
den gab es schon. Ihr hattet schon Hinweise, wo er sein könnte.
Das Problem ist, ich kann das nicht zu sehr. Ich erzähle gleich noch, wie wir auf die Stadt dann tatsächlich gekommen sind, aber ich kann es nicht zu sehr konkretisieren. Aber also ich kann jedenfalls mal sagen, was wir so alles gemacht haben. Also wir haben uns zum Beispiel dann nochmal angeguckt, kann man sehen, ob es bestimmte Zugriffe aus bestimmten Weltregionen auf bestimmte Texte gibt. Das ist bei uns aber nur sehr eingeschränkt möglich, weil wir, wenn ich das, da weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt gerade ist mit dem Tracking, da will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen.
Achso, also einfach die Statistik der Webseite. Statistik
der Taz zum Beispiel nochmal anschauen, weil man dann natürlich, aber ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das gerade machen oder nicht machen, da gibt es bestimmt jetzt auch Mordsbuhai hier unter denen, die jetzt dazuhören, weil, weiß ich nicht, das wisst ihr alles besser, keine Ahnung, muss man nochmal gucken, was da getrackt wird oder nicht, aber
Also bitte nicht nachher pfählen, wenn das Tracking nicht absolut zu
tun okay, das ist also quasi, das ist die Methode, hatte glaube ich, das Bundeskriminalamt auch mal gemacht, die hatten einfach eine Pressemeldung, also gesetzt zu irgendeinem Fall, wo sie Terrorverdächtige hatten, die sie aber eigentlich, glaube ich, noch irgendwie versteckt sogar nur hingestellt hatten ins Netz, so als Honeypot und hatten dann sehen können, hier greifen die IPs zu und das könnte sein und haben dann...
Genau. Und also in dem Fall weiß ich auch, das war nicht der Grund, das war nicht der Erfolgsweg oder so, aber ich erinnere mich noch, dass wir in der EDV waren und uns gefragt haben, sag mal, können wir da möglicherweise was sehen? Können wir bestimmte Weltregionen, von denen wir denken, da und da und da könnte es sein, können wir da was sozusagen ausschließen und so? Und also um vielleicht auch mal zu erzählen, das ist aber dann auch tatsächlich exklusiv hier, das haben wir noch nie erzählt, wie wir dann da hingekommen sind. Also wir hatten dann eine Stadt oder einen Ort, oder nee, umgekehrt, wir hatten eine Ahnung, dass es eine Weltregion gibt, nämlich Asien. Und dann ist uns ein Foto in die Hände gekommen, von dem wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgingen, dass es in der Stadt entstanden ist, in der er sich befindet. Und dieses Foto hatte noch Metadateninformationen. Das heißt, wir konnten...
Also GPS.
Genau, das heißt, wir konnten anhand des Fotos eine Stadt lokalisieren und wir fanden es den Versuch wert, in die Stadt zu fliegen, um zu gucken, ob wir in der Stadt fündig werden. Und dann haben wir das auch gemacht. Das war logischerweise auch eine Debatte, auch mit der Chefredaktion. Erstens, weil wir nicht so reich sind, wollen wir uns das leisten, auf gut Glück, da jetzt mit zwei Leuten auch in eine Stadt am anderen Ende der Welt zu fliegen, ohne zu wissen, wie erfolgsversprechend ist das oder nicht. Und es gab auch eine ethische Frage, wollen wir ihm nachstellen, wollen wir wirklich jetzt unserem Kollegen da hinterher reisen nochmal?
Aber wir haben dann, da haben das sehr lange auch diskutiert und haben dann gesagt, nee, wir wollen schon in diesem Fall einmal alles getan haben, was wir tun können. Und genau, und dann sind wir dahin. Und dann hatten wir da auch tatsächlich Glück und konnten bestimmte Viertel, in denen Deutsche wohnen, lokalisieren und konnten dann fragen und
gucken. Ihr habt euch dann zu ihm durchgefragt.
Mit Fotos sozusagen da rumgelaufen von ihm, hat den schon mal jemand gesehen. Und dann haben wir Sebastian wieder getroffen und dann haben wir geklingelt und das Gespräch hat wenige Minuten gedauert. Wir haben geklingelt und gesagt, hallo Sebastian. Und das, was ich am irgendwie krassesten und bedrücktesten finde, ist, dass er war logischerweise sehr überrascht und hat gesagt, Respekt, gute Recherche. Und das war so der trockene Kommentar, das hat er dreimal gesagt, er hat zwischendurch nochmal gesagt und am Ende. Und das war alles. Ja. Also er hat im Prinzip das Einzige, was er uns aufbringen konnte, war den Respekt, dass wir ihn jetzt gefunden hatten. Und das war auch irgendwie absurd, weil er selber ja so ein Rechercheur war und selber jemand, der eben Spuren verwischt auch konnte, der auch selber anonym recherchiert hat. Und sozusagen die letzte einzige Botschaft, die er uns da lässt, ist, dass er jetzt sozusagen fast wie so vom Podium desjenigen, der sich das erlauben dürfte, das jetzt zu beurteilen, ja, uns dann nochmal adelt. Also da, irgendwie weiß ich nicht, das war so meine Deutung, da ich dachte, ey, naja gut, de facto hatte er natürlich Respekt, war natürlich jetzt auch keine schlechte Recherche und so, aber worauf es uns eigentlich ankam, war ja ins Gespräch zu kommen und dann sagte er, nee, ihr wisst, das kommt jetzt für mich sehr überraschend und da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Dann hat er uns nochmal eine SMS geschrieben, dass er das nicht möchte.
Und sag mir mal, dieses Foto, das euch in die Hände gefallen ist, war das etwas, das er selbst online veröffentlicht hat oder war das ein Bild, das er nochmal doch jemanden geschickt hatte, das an euch weitergegeben wurde?
Da will ich jetzt, da kann ich leider nicht so viel zu erzählen, weil das genau macht, das macht Sinn, dass nicht, also es ist tatsächlich so, wir haben auch eigentlich gesagt, das war damals okay, was wir aufgeschrieben haben, das kann auch jeder nochmal nachlesen, ich glaube, wie hieß der Text, Keylogger TXT oder irgendwie so. Aber im Prinzip, genau, wollen wir da jetzt die Rechercheschritte im Einzelnen dann nicht allzu konkret irgendwie nachzeichnen. Ne?
Und ihr habt ja auch am Ende nicht offengelegt, wo. Also ihr nennt ja dann das den Ort nicht, sozusagen, wo ihr
genau. Wir wollten nicht, also es ist schon so, wir wollen wissen, weißt du, es gab krasse Eingriffe in die Privatsphäre von in der Regel Frauen, auch jüngeren, ungeschützteren Frauen, also nicht gestandenen Redakteurinnen, sondern Praktikantinnen, Praktikanten. Das waren einfach auch krasse Eingriffe.
Von denen es jetzt auch eher vielleicht unwahrscheinlich ist, dass genau die wichtigsten, irgendwelche relevanten Redaktionsgeheimnisse unbedingt
genau,
hüten.
Also genau, also ich sage jetzt mal, meine Diagnose ist eher, das ist irgendwie ein trauriges, übles Schicksal und es ist irgendwie eine assige Motivation und ich habe da jetzt keine, bei mir haben sich dann keine Anhaltspunkte für irgendwelche Verschwörungstheorien mit Geheimdiensten oder sonst was irgendwie ergeben, sondern es ist irgendwie einfach schicksalhaft scheiße und auf eine gewisse Weise muss man sagen, hat Sebastian dann ja auch das gewählt, an den weitest entferntesten Ort seiner alten sozialen Existenz zu gehen und seine soziale Existenz quasi hinter sich zu lassen. Und ich glaube, das muss man schon auch sagen, wahrscheinlich die größte Bestrafung, die er sich selbst hätte auferlegen können. Denn er hat das ja auch vorher gelebt, was er da war. Und er hat immer sehr hohe moralische Standards auch gepredigt. Und in diesem Sinne muss man sagen, dass diese Selbstbestrafung, glaube ich, auch schon, dass es eine ist. Genau, aber unser Anliegen war jetzt nicht, also wir müssen da niemanden schützen, aber uns ist schon auch bewusst, dass wir brauchen jetzt auch nicht noch Leute, wir müssen jetzt, es tut nichts zur Sache, in welcher Stadt er ist, ja. Also es muss jetzt keiner von euch im Urlaub da vorbeifahren und auch nochmal an irgendeiner Tür klingeln und so, das ist einfach nicht der Punkt und deswegen haben wir das einfach nicht gesagt.
Du hast an mehreren Stellen auch anderswo in Texten betont, dass gerade wenn man, also auch in Bezug auf dieses Livestreaming, je näher man dran ist, umso wichtiger ist es eben auch so eine Art von kritischen Abstand zu wahren. Das ist jetzt eine Recherche, wo, also auch wenn du jetzt wieder darüber sprichst und auch als ich sie damals gelesen habe, als ich den Text gelesen habe, man merkt, dass ihr da an vielen Stellen diesen Abstand eben nicht habt oder nicht haben konntet, weil ihr einfach selber so betroffen wart. Hat es das schwieriger gemacht?
Ich würde dir eigentlich widersprechen, auch wenn das jetzt ein bisschen gefährlich ist, aber Natürlich hatten wir den Abstand nicht. Also es ist ja klar, es ist offensichtlich. Das ganze Material besteht daraus, dass wir in einen Rollenkonflikt geraten. Aber wie wir es aufgeschrieben haben, aus diesem Grund haben wir es sehr nüchtern aufgeschrieben. Ich finde, das war richtig. Also wir haben sozusagen transparent gemacht, was unsere Betroffenheit ist. Ich meine, das ist ja logisch. Wir ermitteln quasi in eigener Sache. Das ist ja auch ein Rollenkonflikt, den wir aber transparent gemacht haben. Und wir haben versucht, sozusagen wirklich das Material sprechen zu lassen. Also die Dinge von Anfang bis zum Ende zu erzählen, wie sie waren und da jetzt keine erzählerische Haltung reinzulegen. Und also da will ich jetzt nicht zu selbstbewusst sein, aber den Hinweis erlaube ich mir jetzt schon, wenn man sich mal den Text anguckt, den der Spiegel oder der Kollege Fichtner über Klaas Relotius geschrieben hat. Das ist einfach eine andere Sprechhaltung, ohne das jetzt mal zu bewerten. Ja. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die hatten natürlich auch nicht so viel Zeit, das aufzuarbeiten. Wir haben uns sehr viel Zeit damit genommen, das aufzuarbeiten. Aber die Sprechhaltung, mit der der erste Relotius-Text veröffentlicht wurde, also diese erzählerische, dieses wieder
irgendwie. Genau, der gleiche
erzählerische. Im Prinzip einen drauflegen, ja. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, sondern so nüchtern, wie es geht, das von vorne nach hinten erzählt und fertig und so, dass Leute sich dann ein Urteil darüber erlauben können. Und ich würde jetzt schon sagen, das war einer der besseren Texte, die wir so gemacht haben. Das war, glaube ich, auch gut so. Ja, haben wir auch viel positives Feedback zugekriegt.
Und ihr habt ja auch betont, wie zum Beispiel, dass er ein sehr engagierter Kollege war, was das Abgreifen von Daten angeht, sondern auch in anderen Zusammenhängen in der Redaktion sich eingebracht hat. Aber es war jetzt dann keine Dämonisierung, nicht der Versuch, ihn komplett runterzuschreiben als Person, sondern diese Geschichte zu erzählen. So hatte ich es auch wahrgenommen.
Das habe ich übrigens auch zusammen mit Sebastian Erb gemacht, der auch irgendwie genau, was solche Internetrecherchen angeht, irgendwie ein ganz super Kollege ist und da ganz viel kann und macht immer wieder großen Spaß mit dem.
Danke für eure
schöne Einladung. Hier war eine Freude. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so viel geredet.
Das ist auch der Sinn der Sache. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Dafür holen wir dich ja in den Podcast nicht, es gibt auch Podcasts, in denen wir uns miteinander unterhalten, aber das war jetzt nicht einer davon. Insofern war das durchaus so geplant, dass du viel redest.
Ja, danke für eure Einladung, danke für Kaffee und Kuchen und danke fürs Zuhören, ihr da draußen. Ja.
Vielen Dank, dass du da warst und uns so ausführlich berichtet hast aus eurer Arbeit, aus euren Recherchen. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dieser Podcast gefallen hat, Netzpolitik, unsere Arbeit bei Netzpolitik ist fast vollständig aus Spenden finanziert. Ihr könnt uns mit einer Spende unterstützen. Den Podcast findet ihr eigentlich in allen bei uns auf der Webseite, aber auch in allen anderen gängigen Orten, an denen man Podcasts so hören und abonnieren kann. Tut das gerne. Wenn ihr den Podcast irgendwo hört, wo man ihn auch bewerten kann, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao, ciao.